Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Brett Time Stories, dem Brettspiel-Podcast aus Remscheid und Magdeburg. Aktuell, temporär, mal sehen wie lange. Und ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute natürlich wieder eine ganz wilde Folge vorbereitet und der Daniel ist auch schon richtig on fire, der freut sich auch schon richtig auf diese Folge. Und zuallererst aber hat der Daniel wie immer einen netten Song für euch vorbereitet und dabei wünsche ich euch jetzt von ganzem Herzen viel Spaß.
Woher weißt du das denn? Ich bin jetzt am Mikrofon und ich bin der Racker. Macht euch vom Acker-Gacker-Gacker wie die Hühner auf der Wiese.
Das war's schon?
Klar.
War das Hausmarke, oder liegt die Würze.
Was? Auf gar keinen Fall. Du bist kein Kind der 90er, oder was?
Was?
Junge, das beste Duo der 90er Jahre neben Icke Hässler und Pierre Littbarski. Der Tobi und das Bo, der Racker.
Ach so.
Easy.
Ja. Ach so. Ja, so, okay, ja.
Ja, sorry.
Nee, aber
sorry.
Hast du gut performt. Also muss man dir lassen. Das war gut. Ich finde, ohne Witz, Daniel, ich finde auch.
Du kommst da schon so scheiß spitzbübisch daher. Das SCH-Wort kannst du rausschneiden.
Nein. Ich finde, du hast gut performt. Und außerdem finde ich auch, also wir haben ja für die Hörerinnen und Hörer, die das hier nicht visuell konsumieren, der Daniel hat die Mütze heute mal verkehrt herum. Und es steht ihm auch gut.
Ja, wie bei Over the Top, wenn ich die Kappe umdrehe, geht der Motor an.
So sieht es nämlich aus.
So sieht es immer aus. Ey, der fühlt mich wie eine Maschine. Dann drehe ich die Kappe um und dann geht der Motor an.
Daniel, wie sind dir denn seit unserer letzten Folge ergangen?
Kristallgläser. Mir ist es sehr gut ergangen, ein bisschen wenig Schlaf, deswegen ich hink noch ein bisschen hinterher, bin noch ein bisschen müde hier so mitten in der Woche, aber ich habe ein schönes Spielewochenende hinter mir,
schön.
Reichlich Zocoloditis gehabt und ja, jetzt alles gut. Jetzt Mitte der Woche, jetzt haben wir Bergfest und ich hoffe, nächste Schindluder kommt bald auf den Tisch. Und ich habe schon wieder ganz viele Ideen, was ich an Spielen bestellen könnte. Konjunktiv. Zwei.
Könnte natürlich nur.
Nee, Konjunktiv 1, aber Konjunktiv 2 ist gekönntete haben, kaufen gekönntete wollen.
Gekönntete haben, ja. Was ist denn dein Getränk heute?
Letzte Woche kurz erwähnt, dass es vom Berliner Brandstifter ja so eine Mischpoke gibt. Und jetzt trinke ich heute mal den klassischen Berliner Brandstifter. With Love. Ne? Love with the Love. Und ein bisschen Waldmeistergetränk, Holunderblüte und frische Gurken. Also für die Gurkenheinis unter den Gin-Trinkern. Aber die Gurke kommt nur ganz, ganz fein daher. Also ich habe keine Gurke im Glas. Das brauche ich nicht.
Okay.
Und ja. Apollo Geroldsteiner selbstverständlich. Was gibt's bei dir?
Bei mir gibt's wie immer eine Pulle Merkur. Und dann habe ich heute was Feines vorbereitet. Habe ich geschenkt bekommen. Ein schönes Fläschchen Gin und zwar Satoshi.
Gesundheit.
Kennst du? Aus Ludwigsburg.
Ja.
Und für die unter euch, die jetzt aufgepasst haben, nicht so wie der Daniel, die wissen natürlich, dass Satoshi Nakamoto auch als das Phantom bekannt ist und man mutmaßt, dass er der Erfinder des Bitcoins ist, Daniel. So, wollte ich nur mal.
Satoshi Nakamoto.
Er ist ein abgetauchtes Algorithmengenie. Dementsprechend.
Das ist interessant.
Genau, der Satoshi, London Dry Gin aus Ludwigsburg. Und dazu habe ich ein schönes Fever Tree. Und das probiere ich jetzt mal. Mann, ist der gut. Mann, ist der gut.
In so kristallenen Nachtmanngläsern direkt nochmal eine Ecke besser, wa? Oder wie?
Ja, ne?
Sagt man.
So, ja, so nämlich. Aber
schützt du denn deinem Gast da auch was ein oder was? Da ist ja so ein Stuhl neben dir frei. Was ist denn da heute los?
Was für ein Stuhl? Achso, ja, das Problem ist, mein Gast ist, wie soll ich das jetzt sagen, quasi nur temporär verfügbar. Das heißt, der ist gleich noch im Hubschrauber unterwegs und deswegen kann er nicht trinken. Aber eine Vanillemilch geht zur Not auch. Und genau, ich habe ja, ich habe heute einen Gast, also einen Überraschungsgast für den Daniel. Und Überraschung mag der Daniel ganz gerne, deswegen baue ich das ganz gerne mal ein.
Und ich mag null, ich, für alle, die, die es jemals vorhaben, ich mag 0,0 gerne überrascht werden. Also ich stehe da gar nicht drauf. Ich will vorher mal wissen, was Sache ist. Ich fahre da überhaupt nicht drauf ab. Und nachdem du gesagt hast am Wochenende, ich habe eine Überraschung, da wusste ich schon, er hat einen Gast, ich weiß nur noch nicht wer. Also so leicht kann ich dich schon durchschauen, aber natürlich, ja, selbstverständlich.
Aber Daniel, du weißt, es reicht nicht nur einen buschigen roten Schwanz zu haben, sondern da zählt ein bisschen mehr dazu, ne? Und deswegen würde ich sagen, nimmt dieser Gast jetzt mal Platz hier. Ja. Damit wir das Geheimnis natürlich auch schnellstmöglich lüften können. So, deswegen machen wir hier den Stuhl mal so ein bisschen zurück. Also für die Hörerinnen und Hörer unter uns, ich habe hier neben mir noch Platz. Und guck mal an, da ist der große Cthulhu angereist. Und Daniel, das erste kleine Minigame am heutigen Tage ist, du kennst doch dieses Spiel wie Wer ist es, ne?
Ja.
Und du darfst jetzt Fragen stellen und um zu erraten, wer hier neben mir sitzt. Ich gebe hier meinem Gast auch mal ein Knöpfchen ins Ohr. Er kann dich auf jeden Fall hören, er kann nur noch nicht reden. Aber du kannst ja immer schon mal die eine oder andere Frage stellen und er zeigt dann den Daumen nach oben oder nach unten. Also, ihr dürft natürlich alle mitraten, ich bin gespannt.
Okay, hast du Ambitionen, Bundeskanzler zu werden?
Ja, der Daumen geht nach oben. Er hat auf jeden Fall Ambitionen,
Bundeskanzler zu werden. Bist du kommunalpolitisch aktiv?
Da ist er sich gerade nicht so ganz so sicher.
Hast du was mit Brettspielen zu tun?
Ja, der Daumen geht eher nach oben, ja. Eher nach oben.
Ja, magst du denn Brettspiele?
Ja, auch schon eher.
Bist du so ein richtiger Wargamer oder mehr so ein Softie? Also bist du Wargamer?
Nein, er ist kein Wargamer.
Kein Wargamer. Spielst du Kinderspiele?
Auf jeden Fall. Die Frage ist, wir müssen mal so eine Deadline hier reinsetzen, sonst wir müssen mal überlegen. Nicht.
Hast du ein Schnürbi?
Hast du einen Schnurrbart? Nein, hat er nicht. Was? Gehen wir dann so langsam die Optionen aus.
Nee. Hast du hinter dem Karton ein Gesicht? Daumen geht auch nach oben. Haben wir ihn schon mal gesehen?
Tja, der Daumen geht nach oben. Gesehen, also, ihr habt euch auf jeden Fall schon mal gesehen. Weil der Daniel hat im Vorfeld nämlich Angst, dass ich jemanden bringe, den der Daniel nicht kennt, wo er nichts mit zu anzufangen weiß. Aber ich glaube, da
haben wir uns, vor kurzem gesehen.
Nein, nicht. Das ist schon ein bisschen her, Daniel.
Schon eine Weile her. Mögen wir uns?
Das ist eine sehr gemeine Frage. Ich hätte jetzt auf Nein
getippt, also wenn er den Daumen oder sie den Daumen nach oben macht, wobei die mächtige Pranken halten auf jeden Fall den Karton, sollte männlich sein, könnte auch, ja, weiß ich noch nicht. Aber wenn ich jetzt die Frage anders beantwortet bekommen hätte, dann hätte ja auch sein können, dass er sie mich nicht mag. Schreiben wir Nachrichten zusammen?
Ja, schon eher. Mhm.
Der Alessio geht die Treppe hoch.
Er verzieht sich direkt. Für ihn ist das zu viel jetzt gerade.
Bist du fußläufig angereist?
Fußläufig angereist. Das wäre schon recht weiter Fußmarsch gewesen.
Okay, die nächste Frage. Bist du nordrhein-westfälisch? Zumindest dort wohnhaft. Nicht? Bist du aus Hessen?
Ich hatte jetzt hätte ich fast eine Idee gehabt, auf wen du gerade getippt hättest, ja. Bayern? Bist du aus Bayern? Auch nicht.
Bist du aus Brandenburg?
Auch nicht.
Ja, du legst mir doch am Arsch. Ja, die Frage ist natürlich, ne, gibt ja eine ganze Menge. Was tippt er da? Er ist ja am Mondtippen, ne?
Er ist ja Cthulhu, das sind ja, ist ja seine, sind seine Tentakeln.
Ah, er ist ein Tentakel. Hast du, alle unsere Podcasts von vorne bis hinten, bis von Anfang bis zum Ende gehört.
Tja.
Sehr gut.
Daniel.
Haben wir schon mal miteinander ein Spiel gespielt?
Tatsächlich noch nicht.
Willst du schon mal, also willst du mal ein Spiel mit mir spielen? Willst du ein Familienspiel mit mir spielen?
Hm. Er sagt eher nein.
Bist du ein Experte?
Irgendwas in der Mitte.
Ja, Alter, jetzt muss mir mal einen Tipp geben. Woher soll ich das erraten?
Okay, ich gebe dir einen kleinen Tipp.
Vielleicht ist er aus Niedersachsen. Bist du aus Niedersachsen? Aus Niedersachsen.
Jetzt haben wir natürlich auch fast alle Bundesländer durch. Das Risiko jetzt.
Nee, dann sind das deine Hannover Boys hier. Sind das deine Hannover Boys hier? Ja, nicht vielleicht. Wer soll ich denn sonst besuchen hier? Weiß ich nicht. Der Don to the Don, Monhon.
Bist du der Don?
Bist du der Don?
Nein. Aber nur um das aufzulösen, der Don, der wohnt ja auch im Sauerland. Das ist nicht gerade Niedersachsen.
So, ich dachte, der wäre auch aus Hanover. Hangover.
Er wohnt in der Nähe von Winterberg, gar nicht so weit entfernt.
Stefan Godot oder was?
Ja. So sieht das aus.
Guck dir an.
Ich wollte gerade auch den Tipp geben, weil gehen wir dein Mikro, wir müssen einmal kurz anmachen. Ich wollte gerade auch den Tipp geben, dass ein Spieleautor ist, aber.
Ja, ich habe mich voll verarscht. Ich habe gesagt, hast du was mit Brettspielen zu tun? Da war so der hier.
Ja, er konnte ja nicht sofort.
Das wäre ja auch zu einfach gewesen.
Wollte gerade sagen.
Guck mal, wir haben gesagt, wir müssen uns mal treffen. Spätestens nächstes Jahr am Potti-Wochenende quasi.
Hab ich dir gesagt, vor einer Woche oder so, ne?
Was habt ihr gemacht, ihr beiden? Habt ihr euch irgendwie in so einem Jungbrunnen gesuhlt? Ihr seht beide so frisch aus im Vergleich zu meinen.
Wir müssten eigentlich total fertig aussehen, weil wir haben gerade irgendwie 5 Stunden Dark Souls gespielt.
5 Stunden? Damit kommt es aber nicht hin. Wir haben so gegen 11 angefangen, es waren jetzt 8 Stunden Dark Souls.
Weiter.
Und ich muss dazu sagen, wir haben den Hauptboss nicht geschafft, weil er ein Schwert zu wenig gewürfelt hat und in der nächsten Runde hätten wir ihn gelegt.
Das stimmt, aber muss auch sagen, der Angriff war auch nicht für mich gedacht. Also eigentlich hätte er halt dich angreifen müssen.
Nein, das ist ja alles regelkonform gewesen.
Das war eine Angriffsphase gewesen. Leider hat er sich umüberlegt und dachte sich, ich bin ein besseres Ziel. Und dann sind wir leider elendig krepiert, leider.
Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wie fandest du es?
Besser als erwartet auf jeden Fall.
Okay.
Also man hört ja immer eher so 6er-Scores und 5er-Scores und mittelmäßig und schlecht irgendwie. So schlecht ist es auf keinen Fall. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich werde es irgendwie zwischen 7 und 8 oder so Richtung 8 irgendwie einschätzen irgendwie. Das ganze Dark Souls-Feeling kommt komplett auf, ne, muss man sagen. Es ist einfach nur die Frage, was man erwartet von dem Spiel. Es ist halt kein stumpfes Durchprügeln, sondern es ist einfach, du musst neu überlegen, wo gehst du hin, wie besiegst du diese Gegner jetzt oder welche Strategie gehst du quasi ran und so. Und wenn du das so machst, ist es auch echt gut, finde ich. Also.
Ja, also man unterschätzt das. Also man muss halt wirklich genau jede Position, wo setze ich mich jetzt hin, wo bewege ich mich hin, wo werde ich hingedodged, mache ich jetzt dies, nehme ich jetzt noch die Ausdauer oder nicht. Also es ist tatsächlich sehr, sehr taktisch, dieses Spiel. Und ich mag's. Jetzt müsste ich den Daniel noch einmal dazu motivieren, dass er mit mir und dem Neubart mal schönen epischen Dark Souls-Tag verbringt.
8 Stunden bis zum ersten Boss.
Das hat er beim letzten Mal auch schon. Aber gibt es 2 verschiedene Dark Souls? Also gibt es ein Kartenspiel und ein Brettspiel, ne?
Genau. Habe ich natürlich beide. Okay,
ich dachte mir, beim letzten Mal habt ihr das Kartenspiel gespielt, oder? Du und der Dennis? Mhm. Auch das?
Mhm.
Okay. Guck mal, mein erster Gedanke war fast eigentlich richtig, ne? Mit dem Spiel zu Familienspiel, Spiel zu Kinderspiele.
Ich dachte, da hast du mich, dachte ich eigentlich.
Ja, aber dann war ich dann doch, das wäre doch zu einfach gewesen, weil du ja schon mal im Podcast warst. Deswegen habe ich es irgendwie verworfen. Sonst, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte ich es vielleicht vermutet.
Ich hätte mir super gerne so Abyss aufgesetzt, weißt du, mit so einem richtigen Gesicht.
Ja, dann. Drauf, ne?
Aber das hat er, glaube ich, nicht.
Ne, Abyss habe ich nicht. Und wir hatten die erste Idee war auch, dass er sich die Schachtel von Golem auf den Kopf setzt.
Aber die war sehr schmal, habe ich festgestellt. Da dachte ich mir, bevor ich mich verrate irgendwie.
Aber das hätte natürlich von dem Gesicht da drauf ganz gut gepasst, ne?
Ja.
Herzlich willkommen hier im Podcast.
Ja, danke schön.
Ich konnte mich leider nicht auf dich vorbereiten.
Ja, habe ich schon gehört.
Aber du warst ja schon mal bei uns, ne?
Einmal war ich schon da. Einmal.
Ja,
einmal
aber da ging es ja, aber nicht als Privatmann quasi. Da ging es ja ein bisschen um die Human Punishment Kampagne.
Genau.
Yes. Und ja, allgemein war es eine ganz geile Folge, weil wir über Kickstarter allgemein gesprochen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das heute nochmal zur Sprache kommt, weil du bist ja da.
Ich bin auch themenlos hier, deswegen ich bin für alles zu haben.
wir sind niemals so, themenlos, wir sind nur oftmals die Themen los.
Ah.
War der schlecht. Boah. Der war richtig schlecht. Aber irgendwie musste der jetzt sein. So, jetzt muss ich mal eben kurz hier. Ich muss gucken, wie die Folge hieß, ey. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das war irgendwie A Story of Kickstarter oder so, haben wir das geschrieben. The Beginning. Ja, hier. The Beginning of Kickstarter, A Story of Human Punishment. Jo.
Ein paar Tage her schon wieder, ne?
Das ist echt ein paar Tage her. Das war noch Staffel 1.
Ja. Seitdem habt ihr so viele Stars hier gehabt, seitdem fühlt man sich plötzlich so klein.
Ja, mit dir ging das Ganze ja los.
Ja, quasi. Aber es ging auch krass nach oben, ne?
Danach. Das stimmt. Du hast einen Magneten technisch in den Podcast gehievt danach. Ja. Danach wollten sie alle kommen.
Ich konnte immer sagen, Stefan, du war auch schon da. Au, dann.
Das war auch tatsächlich das Zugpferd. Also immer wenn es nicht mehr ging, habe ich gesagt, ey Leute, wir hatten auch schon Stefan Godot und dann, oh, Stefan Godot was in your podcast. Okay. Who's that guy? Daniel, was hast du denn? Wir können mal so ein bisschen vielleicht starten, bevor wir jetzt, klar können wir auch über Kickstarter so ein bisschen sprechen heute, aber du hast ja selber gesagt, du hast viel gezockt, wir haben heute ordentlich was gezockt. Was waren denn so deine Zock-Highlights dann jetzt, wenn du sagst, was du ein Wochenende gehabt?
Ich hab, also am Wochenende ging es ja mal richtig ab, mit wenig Schlaf. Am Freitag kam der Dennis Neubart vorbei und wir haben Cloud Spire gespielt für ihn die erste Partie. Ich musste auch nochmal so ein paar Sachen wieder nachschlagen. Ich lasse das sonst immer Buzzmin vorbereiten, die sind regelfest. Das heißt, ich muss auch noch mal ein bisschen nachgucken. Wir haben wirklich 5 Stunden gespielt, so eine Zweierpartie. Und ich muss tatsächlich sagen, oh, das war schon heftig, aber ich muss sagen, zu zweit ist es schon weniger zufällig. Also du latscht halt wirklich dann so bis zur anderen Fortress hin und das kann sich ein bisschen ziehen. Also nicht negativ ziehen, sondern das dauert definitiv länger. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe es ja schon zu dritt und zu viert gespielt. In der Mitte gibt's richtig Bambule, weil die Minions begegnen sich da und dann ist eigentlich so ein... Also die Spiele dauern zu viert nicht zwingend länger, finde ich. Weil dann halt viel mehr los ist auf dem Brett und dann geht's immer ganz gut ab. Also
du hast halt natürlich
mehr planen irgendwie zu zweit, aber war cool, hat Bock gemacht.
Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich, wenn du mit mehr Leuten spielst, so ein bisschen unvorhersehbarer, weil man da auch viel achten muss, ne? Und da gehen einem manchmal bestimmte Dinge mal irgendwie durch und plötzlich fällt eine Festung, die man gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man vielleicht irgendwo einen Minion oder einen Hero vergisst. Dementsprechend, ja. Aber ich finde Cloud Spire auch super, also bleibe ich dabei.
Der Dennis hat auch so einen Spire gehabt, relativ nah zu seiner Fortress. Und dann habe ich da quasi die Reichweite weggekickt. Und dann hat er, anstatt nochmal Reichweite drunter zu setzen, hat dann einfach so, wollte nochmal einen zweiten Angriff haben, hat den drunter gesetzt. Und dann konnte ich im Prinzip mit meinem Helden genau zwischen zwei Spires hermarschieren. Und die hatten keine Reichweite auf mich. Und dann hat er sich dann im Endeffekt geärgert darüber. Ne? Hm. Und war dann so ein klassischer Anfängerplanungsfehler. Aber... Ja, das sind halt so manche Sachen, aber du kannst halt auch nicht immer alles hundertprozentig durchtakten, so irgendwie, ne? Manchmal passieren dann irgendwelche Dinge dann da auch beim Spiel. Aber macht halt Bock. Also ist ein cooles Spiel auf jeden Fall. Aber hab wieder festgestellt, es kommt einfach leider zu selten auf den Tisch. Also muss jetzt die nächste Partie eigentlich direkt wieder viel schneller auf den Tisch.
Und wie so vieles, ne?
Ja, das ist so ein bisschen, da ist die Wahrheit.
Und ich finde es immer besonders wichtig, wenn man gerade feststellt, dass man ein Spiel viel zu selten am Tisch hat, sich darüber Gedanken zu machen, was man eventuell noch kaufen könnte.
Okay. Ja, genau. Meine To-Buy-Liste ist jetzt in der letzten Woche nochmal gewachsen.
Hau raus.
Auch das Interesse, die Liste oder was? Ja, später. Und dann habe ich Freitag tatsächlich meinen ersten Coin gespielt. Fire in the Lake. Und ja, was soll ich sagen? Also es ist schon ein krasses Spielerlebnis, so ein Coin, muss ich wirklich sagen. War super interessant. Spielerfahrung war so, ich habe quasi bei Fire in the Lake, Vietnamkrieg, habe ich quasi die Partei der USA gespielt. Und die ließen sich tatsächlich nicht so. Also ich habe sehr passiv gespielt und habe oft eher nur reagieren können auf die Aktionskarten. die Karte, die auslag, die war scheiße für mich und die, die als nächstes kam, war noch beschissener. Das heißt, du musstest wirklich so taktieren, welche Karte oder wo spielst du jetzt, die jetzt einen geringeren Impact auf dein Spiel hat oder einen geringeren Nachteil dann irgendwie bietet. Und es ist ein super interessantes Spielprinzip, gefiel mir sehr gut. Auch so das Erleben an sich, ne? Also es ist ja sehr entspannt so, wie es am Tisch dann zugeht. Jeder kann so seine Züge planen, auch so, man hat sich so untereinander beraten, weil der Eugen und ich, wir waren jetzt ein Neulinge, der Slivomat hat das ja schon mal gespielt und hat das im Prinzip eingeleitet und der Arndt kannte das auch schon. Das heißt, aber jeder war so recht entspannt und man erlebt halt so eher so ein bisschen die Geschichte. Also ich glaube, man spielt es nicht so, um zu sagen, ich will jetzt unbedingt zwingend gewinnen. Und ja, also ich habe irgendwie das Gefühl, ich war ein bisschen neben der Spur, aber ich bin tatsächlich neugierig, wird tatsächlich auch nochmal was in der Richtung spielen dann auch, ne? Hätte ich schon Bock drauf. Da seid ihr, Coin erfahren.
Ich ja. Du
schon? Nee, gar nicht, gar nicht. Nee.
Das Witzige ist, der Daniel hat mir so, dann, ich habe natürlich gefragt, so, und wie war es so, ne? Weil, wie du schon sagst, Coins sind ja sehr spezielle Games, sag ich mal, ne? Und dann, erstmal ist es immer so, eigentlich war ich überrascht, weil normalerweise, wenn der Daniel so etwas so richtig abfeiert, dann hört man die Euphorie durch die Voicemail oder durch das Telefon durch. Und da war so sehr verhalten. Also er hat gesagt so, ja, das war schon gut, also hat schon Bock gemacht, aber es ist natürlich auch sehr speziell. Und ja, und ich glaube aber, da hätte ich niemanden, mit dem ich das spielen kann. Und dann am nächsten Tag kam dann so die klassische Nachricht, ey, guck mal hier, da ist Fire and Slake im Angebot. und ich habe mal geguckt, was noch so für Coins gibt. So, ja, aber also ich finde, wie du schon gesagt hast, Coins sind natürlich eine super, super spezielle Spielerfahrung. Also für die unter euch, die jetzt nicht wissen, was ein Coin ist. Also es gibt ja die GMT-Reihe und sind ja Co-Sims oder Konfliktsimulationen. Und die Coin-Serie ist eben dadurch bekannt, dass sie recht asymmetrisch ist, natürlich trotzdem sehr thematisch und also gefühlt ist jede Fraktion komplett anders als die andere, unterschiedliche Siegbedingungen, unterschiedlich viele Siegpunkte werden benötigt, unterschiedliche Aktionen und so weiter und so fort, das Ganze aber historisch sehr gut eingebettet, dementsprechend sehr eng miteinander verzahnt und auch recht komplex, also das würde ich jetzt wirklich Spiele Einsteigern, Neulingen definitiv erstmal nicht empfehlen, aber das ist so. Also ich würde mal sagen, es gibt ja auf der einen Seite die Leute, die irgendwann nach 27 Jahren Boardgames sagen, für mich, hier wird nur noch 18xx am Tisch, alles andere ist für den Arsch. Das ist die eine Fraktion. Und die andere Fraktion sagt, ja, 18xx ist okay, aber so ein schöner Coin, ne, das ist super. Und ja, also ich finde Coins auch wirklich sehr geil, macht mir Bock, aber ist halt auch selten auf dem Tisch leider, weil es dann aber doch recht intensiv ist. Und wenn es eine Sache gibt, die ich persönlich an so Co-Sims immer so ein bisschen suboptimal finde, oder gerade so bei GMT und so weiter, du machst halt dieses Regelbuch auf und das Regelwerk hat dann vielleicht auch nur 15, 16 Seiten, aber da ist dann Schriftgröße 6 die Regeln abgetippt mit ein paar kleinen Counterbildchen immer. Dann sind die Regeln immer recht anstrengend erstmal zu lernen, obwohl die Spiele dann, wenn man dann so einen Flow hat, dann doch recht gut sind. Also
ich glaube,
aber was noch viel schlimmer ist, ist doch die Optik, oder?
Ja, mal kurz über die Optik also, reden. Ja, jein, aber da ist wieder der Unterschied zu so ganz stupiden, einfachen Cosims. Bei den Coins, finde ich, ist das Material und so trotzdem schön. Ne? Du hast so diese Cubes, die irgendwie noch so leuchten, die noch diese goldenen Sterne haben, weil du kannst ja umdrehen, ob die Einheit jetzt verdeckt ist oder nicht. Mhm. Ja, also genau. Da hast du cooles Material und da sind auch die Boards cool gestaltet, finde ich. Und auch dicke Boards, du hast vernünftige Pub-Counter. Aber ja, zum Beispiel so bei Twilight Struggle oder ich habe hier auch Paths of Glory. Das steht ganz oben auf meiner Liste, weil ich jetzt demnächst zum Chris nach Bremen wieder fahren möchte, Victoria Pater. Und da haben wir schon gesagt, machen wir Wargame-Wochenende.
Oha.
Und Paths of Glory ist halt in der Deluxe-Version ist halt irgendwie, die ist nur Deluxe, weil da irgendeine Pappmatte drin, also ein Pappboard drin ist. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aber... Ja,
ist wohl wichtig.
Ja, aber da sind dann so ganz dünne Pappcounter und so, das ist halt, ja, das stimmt schon.
Aber für mich jetzt auf jeden Fall mal interessant, auch so die Unterschiede kennenzulernen, so reine Cosim, also Konfliktsimulation und Coin. Diese Coin-Serie, da gibt es ja auch verschiedene... Sachen, die Spielbretter sehen tatsächlich alle ganz gut aus und Coin hat einfach nur dieses spezielle System auch drin, dass du immer zwei Fraktionen hast, die in der Runde, also du siehst immer die Aktionskarte von dieser Runde und die in der nächsten Runde kommt. Mhm. Und du hast dann vier Aktionsfelder und der erste, der in der Zugreihenfolge dran ist, sucht sich eins dieser vier Felder aus. Auch so ein bisschen im Hinblick darauf, was macht der nächste für einen Zug? Ist meistens quasi immer einer von der Gegenfraktion. Und dann wird das im Prinzip so ausgelotet. Und das sind dann quasi vier Felder, acht Aktionsfelder, vier werden vorgegeben und das andere dann vom Gegenspieler. Und also es bietet sich tatsächlich, glaube ich, an, einer, der die Regeln drauf hat, der das anleitet. Und wenn du deinen Fraktionsbogen dann durchschaust und dann hast du genug zu tun. Und es ist wirklich, es ist nicht rein kämpfen. Das ist eigentlich total cool, weil du hast oft, du musst irgendwo ein Gebiet wandern oder da irgendwie die Mehrheiten kriegen oder dann irgendwie irgendwas manipulieren oder so in der Richtung. Das fand ich tatsächlich auch sehr interessant. Also du hast viele Aktionsmöglichkeiten und wir haben in dem ganzen Spiel, glaube ich, nicht einen richtigen Kampf zwei Kampfdinger, wo du gesagt hast, so eine Einheit von dir kannst du eine Einheit wegnehmen vom Gegner. Ansonsten war das wirklich immer so mit die da wegscheuchen oder sonst irgendwas. Also es ist schon nicht einfach so krass für jemanden, der es nicht kennt, so oh, das ist nur die Leute, die kämpfen da die ganze Zeit nur Area Control. Das ist das tatsächlich gar nicht so.
Also vielleicht für die, die sich jetzt interessieren, jetzt denken, okay, vielleicht gucke ich mir sowas mal an. Ich empfehle euch auf jeden Fall, einer der einsteigerfreundlichsten Coins ist auf jeden Fall Cuba Libre. Damit bin ich auch gestartet und super, super cooles Ding. Natürlich auch, also wenn man einen Coin zum ersten Mal spielt, ist selbst das mit einer kleinen Hürde verbunden. Aber wenn ihr irgendwie jetzt sagt, Mensch, das hört sich irgendwie interessant an, möchte ich mir gerne mal angucken, dann guckt euch da wirklich mal Cuba Libre an. Ist auch super. Der eine spielt die Regierungstruppen, die Policia quasi. Die sind natürlich in allen Großstädten unterwegs und müssen dann versuchen, die anderen Leute irgendwie einzubuchten. Dann gibt's so das Syndikat. Also einer versucht dann da irgendwie so Drogenfarmen aufzubauen und so. Dann gibt's noch die Guerillas. Nein. Die irgendwie, ja, du machst irgendwelche komischen Farben auf, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, dann gibt es noch die Guerillas oder so, die können dann auch undercover, verdeckt quasi irgendwie dann irgendwelche Anschläge planen oder sowas. Also das ist schon echt cool, das ist thematisch super und vor allem, wenn es eine Sache gibt, die ich bei GMT richtig, richtig, richtig geil finde, dann, dass die Spiele auch historisch alle super gut recherchiert sind und alles halt auch mit den wirklichen Geschehnissen auf Karten cool eingebettet ist. So dass du auch ein Gefühl für die Geschichte kriegst, die du da erlebst. Zum Beispiel kann ich sehr empfehlen Churchill, ein Dreispielerspiel, aber so geil gemacht. Du hast das eine Board, das ist dieser Verhandlungstisch, wo quasi die Parteien diese Verhandlungen ausloten. Dann gibt's verschiedene Verhandlungsziele, die dann irgendwie reinkommen und durch bestimmte Verhandlungspersonen, die in dieser Verhandlung dann teilnehmen, werden halt diese Einflussmarker verschoben. Am Ende der Verhandlung, je nachdem, wo welcher Einflussmarker ist, handelt diese Fraktion dann diese Sachen ab. Und dann kann man halt super taktisch auf der anderen Seite, weil das spielt halt so die letzten Tage des Krieges im Prinzip und so, die letzten Monate oder Jahre des Krieges. Und auf der anderen Seite ist dann so das Board von Europa und sowas mit den ganzen Kriegsschauplätzen. Und dann kann ich aber mal angenommen, ich habe jetzt die UdSSR und ich habe jetzt da an einer Stelle sehe ich, dass mir das was bringt, wenn die USA dort voranschreitet. Dann kann ich zum Beispiel durch einen Marker, den ich da hinlege, die USA zwingen, da jetzt Truppen hinzusenden, damit da ein Vorstoß passiert, weil ich dadurch wieder einen Vorteil habe. Also super geil. Und auch da die Karten, die Schauplätze. Also auch Churchill war eine der geilsten Dreispielerfahrungen ever, wirklich. Aber auch da brauchst du Leute, die sich auf das Thema einlassen. Du brauchst Leute, die Bock auf diese Art Spiel haben. Und die das dann auch mittragen in der Partie. Und dann ist es einfach unfassbar geil. Mhm. Also finde ich persönlich, ja.
Ja, absolut. Ja, muss man Bock, also gibt ja verschiedene Bereiche, aber es ist interessant auf jeden Fall mal auch so andere, so ein bisschen neben dem Mainstream dann mal zu zwöckeln. Und danach haben wir Shamans gespielt, also was anderes. Quasi unser Social Deduction Stichspiel. Mhm. Und das war ganz cool. Jetzt muss ich aber mal eben husten, jetzt müsst ihr weiterreden.
Ja, Shamans ist ja dieses drei Personen asymmetrisches Stichspiel oder irgendwas, ne? Fünf Personen. Drei bis fünf ist das aber, glaube ich, ne? Irgendwie sowas, asymmetrisches Stichspiel, glaube ich. Ne? Obwohl ich sagen muss, Thema Stichspiele, da ist ja Daniel ja eh so ein bisschen der König von uns. Aber was mich wirklich interessiert, und das hast du, glaube ich, auch im Video vom Eugy, habt ihr da auch drüber geredet, ne? Jekyll und Hyde. Das wollte ich mir auf jeden Fall mal angucken, weil das sind zwei Personen, asymmetrisches Zwei-Personen-Stichspiel. Und das hatte ich mir auch auf der Messe angeguckt, fand ich cool. Und da wollte ich eigentlich mal schauen, dass ich das mal zocke. Daniel, lebst du noch?
das ist schwierig.
Ja, ich habe irgendwie so einen Frosch im Hals hier. Trockene Kellerluft, ich muss ja in meinen Keller gehen. Shamans war, also war nett, war ein schönes Spiel. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber ich finde jetzt, es ist halt nicht so krass deduktionsmäßig. Also, dass man jetzt sagt, boah, es ist so wirklich so, dass man das nicht durchschaut. Also man spielt halt im Prinzip so seine verdeckte Rolle so ein bisschen aus und ja, du versuchst halt irgendwie dann so ans Ziel zu kommen und kannst dann irgendwie, musst halt den Stich dann nicht bedienen. Da haben jetzt schon wieder welche gesagt, das ist doch gar kein Stichspiel, aber ja, also es ist schon ein stimmiges Spiel und es macht auch Spaß, aber das ist jetzt so krass.
Theoretisch, also man muss den Stich nicht bedienen, aber irgendwie, wenn andere das dann rausfinden, irgendwie, dann hat man, dann ist doch irgendwas, ne? So, irgendwas war da doch, oder nicht, ne?
Ja, es ist ähnlich wie bei Jekyll, dass du quasi so eine Leiste voranschreiten kannst. Die Guten, das sind die Schamanen, die wollen halt nicht, dass du quasi zu diesem Mond kommst und dann gibt's einen so einen Schatten oder bei 5 Spielern gibt's sogar 2 Schatten. Wenn der Stich nicht bedient wird mit der Farbe, wandert der Token quasi einen weiter. Und ob du jetzt nicht bedienen kannst oder willst, liegt dir halt frei. Und du kannst aber auch schon mal extra nicht bedienen, um so ein Ritual auszulösen. Denn wenn deine Karte nicht die Farbe bedient und im Prinzip von einer Farbe der Slot voll ist, das sind dann im Regelfall sind das 6 Karten, du siehst, da liegen schon 5 Karten, du bedienst die Farbe nicht und kannst vielleicht was auslösen, so ein Ritual, dann nimmst du das vielleicht auch manchmal wahr. Und unabhängig von der Rolle, ob du positiv oder negativ spielst dann an der Stelle. Das heißt, also es hat schon so ein paar Kniffe drin und es macht auch Spaß, aber es ist jetzt nicht so, also ich finde es halt so, manche haben nach der Messe gesagt, das ist so geil, boah, das ist so super. Ja, also das würde euch sicherlich auch Spaß machen, so, dass man so ein bisschen kokettiert so damit, was bin ich denn jetzt genau und spiele ich dann zusammen. Und letzten Endes verfolgst du ja trotzdem das Ziel, alleine gewinnen zu wollen, weil wenn alle Schamanen die ganze Zeit gewinnen, kriegst du immer gleiche Punkte und am Ende gibt es halt keinen einzelnen Sieger. Und ich habe dann in der letzten Runde dann gewinnen können, weil ich dann doch Schatten war und dann habe ich einen gekillt und so. Also das hat schon auf jeden Fall ein paar Kniffe drin so, aber ist jetzt nicht das Überspiel, weil man hat nach der Messe ja gehört, so, oh, das ist so mega. Aber ich finde
es... Auch die Rita ist einmal mir vorbeigestolpert und hat gesagt, oh, The Shamans, das ist super, das musst du dir angucken, Shamans. Also ich glaube, es war jetzt nicht bayerisch, aber nee. Auf jeden Fall, da hat sie gesagt, mich auf jeden Fall darauf hingewiesen. Aber da war es schon ausverkauft, also habe ich mir dann nicht angucken können. Ja.
Das ist gut.
Sonst noch was? Gut.
Nee, und dann... Das waren die drei dicken Dinger. Ich überlege gerade noch. Goethe haben wir schon drüber gesprochen, ne? Dass ich das gespielt habe. Das fand ich auch ganz cool. Das ist echt ein schickes Ding. Und ja, jetzt plane ich nur, dass ich mal wieder irgendwas Schickes spiele. Was Schickes. Vielleicht kommt morgen Food Chain Magnet auf den Tisch, aber ich weiß es noch nicht.
Hast du jetzt auch gekauft oder was?
Nein, nicht gekauft. Aber der Eugi hat das und eventuell kriege ich den dazu, das morgen zu spielen. Der möchte eigentlich lieber Messina spielen. Da habe ich gesagt, nee, keine Lust.
Ja, Food Chain Magnet hat ja jetzt auch den Weg in mein Regal gefunden. Also, das Witzige ist ja, man sagt mir ja immer nach, ich würde ja nur so Miniaturen-Sachen spielen und Miniaturen, Würfel, Plastik und so. Jetzt nur mal so ein paar Spiele, die jetzt bei mir eingezogen sind. Ruhrschifffahrt, Grand Trunk Journey, Food Chain Magnet, um nur ein paar zu nennen. Und das ist kein einziges Miniaturenspiel drin. Insofern, ne, Obacht.
Aber die Dark Souls Expansion hat schon Minis drin,
oder? Ja, aber die ist ja noch nicht da.
Ja, ach so, okay.
Die habe ich ja heute erst bestellt. Die ist gerade unterwegs. Ja, ich war wirklich, bin irgendwie da jetzt reingeschlittert. Aber tatsächlich, jetzt ist noch, ich habe mich vom Daniel auch so ein bisschen influenzen lassen, des Öfteren schon. Jetzt ist ja Stockpile unterwegs zu mir mit der Erweiterung. Da habe ich nochmal zugeschlagen. Und ein Spiel, da bin ich durch Zufall jetzt drauf gestoßen, habe ich aber doch Bock drauf gehabt, weil es irgendwie so ein etwas cooleres Zombies halt ist. Exodus The War Scene Game.
Noch nie gehört.
Doch, war ein Kickstarter und da sind wir auf so einem Schiff und der Kickstarter war damals, du hattest für die Grundbox, die ganzen Gebäude und so waren so 3D-Pappmaterialien und so und dann hast du den Hafen und das Schiff. Und wir landen irgendwie auf diesem Schiff und auch da wieder recht taktisch. Du kannst nicht einfach nur deine ganze Munition wegballern, weil die ist rar gesät. Und du musst halt immer versuchen, in diesen Safe Room zu kommen und gehst übers Deck und machst dann eine Tür auf, dann kommen da Zombies raus und so. ja, das ist jetzt auch unterwegs, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und dann habe ich mir heute, wir haben ja heute Hard Dark Souls weggezwöckelt und ich persönlich bin wieder mal, habe mich selber wieder gehuckt und habe mir dann die Darkroot Expansion geholt. Da hatte ich noch, da sind die Pilzmenschen nämlich drin.
Ja, die wollte er haben.
Nein, die Pilzmenschen.
Ja, die Pilzmenschen. Endlich. Ja. Hast du Dark Souls mal gespielt? Also nicht das Brettspiel, sondern...
Gar keine, ich weiß, was du meinst. Nee, gar keine so richtige Erfahrung mit. Aber ich weiß, dass das sehr, sehr beliebt ist. Ne? Also,
das ist auch sehr, sehr gut auf jeden Fall.
Ich könnte jetzt wahrscheinlich in der Schule fragen, da kennen das auch wieder viele. Das ist eigentlich mal witzig, so diese Connection. Auch meine Schüler, die dann sagen, Brettspiel. Und dann habe ich jetzt auch so ein paar Spiele genannt, wo sie auch sagen, ach krass, das gibt's als Brettspiel. Da sind die, da fahren die Schüler nämlich drauf ab.
Ja, würde mir sofort, also wenn es um so IPs geht, Bloodborne, Dark Souls, League of Legends,
Borderlands,
Borderlands kommt jetzt ganz frisch raus. Wo das hat mich nicht abgeholt, muss ich sagen, das Spiel überhaupt nicht. Star Wars, hier ne, die ganze Klimbim hier. Also da ist schon viel umgesetzt mittlerweile. Ne? Also immer Resident Evil,
ganz frisch, ne?
Ganz ganz frisch. Herr der Ringe. Also ich glaube, das ist einfach, ne, wie gesagt, Doom
und muss Marvel. Marvel habe ich
gehört. Ja, Marvel,
gibt's so drei, vier Brettspiele.
Ja, gibt's auch nur 47 Filme, Serien und sowas zu.
Wer hat das denn jetzt schon wieder geleakt hier, dass der 50. Kickstarter von Simon wieder was mit Marvel sein wird? Wer hat das denn gesagt?
Habe ich noch nicht gehört, aber es wäre auch überhaupt nicht überraschend irgendwie, oder? Also,
was ich krass finde,
das war doch heute in der Gruppe, da, oder?
Keine Ahnung, ich habe vorhin einmal reingeguckt, da waren 95 Nachrichten.
Der war 8 Stunden im Dungeon, Junge. Ich habe keine Ahnung.
Okay, es geht, glaube ich, darum, dass der 50., dass das sowas wie Death May Die sein soll, nur in Marvel-Setting.
Okay, das könnte aber dann schon wieder leider geil sein, finde ich. Weil eins muss man wirklich sagen, also unabhängig davon, cool Mini hin oder her, aber ich finde tatsächlich, dass oftmals solche Umsetzungen von Kickstarter aber funktionieren. Also ich finde, sie machen es ordentlich.
Ja, ich meine, letzte Woche hatten wir das Thema mit Awakened Realms.
In welcher Gruppe denn?
Und mit Simon ist das Gleiche. Alle schimpfen irgendwie drüber, aber irgendwie haben sie das alle dann doch im Regal, ne? Das ist irgendwie dieses Phänomen, ne?
Ja.
Dass man dann sagt, ich weiß nicht, ob das dann Missgunst ist, aber irgendwas muss an den Spielen ja doch dann faszinierend sein oder thematisch.
Ach hier, 50s
dass Kickstarter. Dass man da doch irgendwie zuschlägt.
Aber sie haben ja auch, tatsächlich, die Spiele sind ja auch meistens auch doch relativ gut dann tatsächlich, ne? Wenn man so eng oder so guckt, ne? Da waren ja auch alle anfangs sehr skeptisch gewesen, als der Kickstarter da war und es hieß, dass das Board ist hässlich und so weiter. Das Ding haben jetzt an und alle finden es eigentlich ganz geil irgendwie, ne?
Also ja, nicht alle. Außer die Leute, die halt dann immer rumjammern wegen diesem Mergen, obwohl man das Spiel auch ohne Mergen einfach spielen kann. Punkt. Aber naja. Ich persönlich finde es ein cooler Balancing-Mechanismus, um halt Leute, die vielleicht wirklich dann noch abgeschlagen sind, irgendwie noch mal ranzuholen. Ja. Es ist speziell. Ich habe das auch in, man sagt immer, was der Bohr nicht kennt, das Fretter nicht, ne? Und gefühlt ist es halt so, es ist was Neues. In der Form habe ich das noch nirgendwo gesehen. Gibt es bestimmt vielleicht mal irgendwo in der Art. Korrigiert mich, wenn ich jetzt schief lege. Ich persönlich habe es mir so noch nicht begegnet.
Kennst du ähnlich, Caddys.
Aber ich finde, es ist cool. Ich finde, es macht Spaß. Ich hatte eine super geile Spielerfahrung damit. Und ich würde es auch niemals ohne Mergen spielen. Aber ich würde es auch niemals unter einer gewissen Spielerzahl spielen.
Wobei, das ist spannend, weil es soll ja zu zweit am stärksten sein. Ne?
Also, ja, aber da spielst du auch nicht um mit Mergen.
Da hast du recht. Aber generell heißt es, das ist ja das Beste, auch gerade von Eric quasi jetzt so, das beste Spiel, was du zu zweit spielen könntest, rein theoretisch. Mhm. Aber ich bin auch gar nicht der Typ, der zwei Spieler-Spiele Area Control spielen würde, muss ich sagen. Also das wäre jetzt auch nicht das, was ich auf den Tisch bringen würde.
Also. Schwierig. Also zwei Spiele habe ich andere Spiele, die ich ja bevorzugen würde. Und ich finde gerade das Coole, also wir haben es halt zu fünft auf dem Potti-Wochenende gespielt und hat es halt mega gezündet. Ja. Ne?
Ich finde fast fünf zu viel, muss ich sagen. Ich glaube, vier ist perfekt, glaube ich tatsächlich. Aber fünf war auch schon gut gewesen bei uns. Also.
Ich finde halt, wenn du zu fünf spielst, ist halt dieses, dass du trotzdem am Ende noch so drei gegen, also du hast, ich finde bei einer geraden Spielanzahl ist dann die Hälfte der Spieler plötzlich zusammen. Weißt du, was ich meine?
Das stimmt.
So, und bei einer ungeraden Spielzahl dann vielleicht noch drei, aber drei wäre mir schon wieder zu wenig. Deswegen, also ich glaube, vier ist cool.
Ich glaube, vier ist am besten.
Also. Ich fand zu fünf super. Wir hatten kaum Downtime, es hat super funktioniert, hat Bock gemacht, war geil.
Das Einzige, was ich muss sagen muss, was beim Spiel ein bisschen, wenn zwei zusammenkommen und die sitzen halt gar nicht nebeneinander, dann ist es erstmal dieses Koordinieren, weißt du? Dann sitzen zwei Spieler sich gegenüber und wollen eigentlich geheim etwas absprechen irgendwie und so weiter. Sie haben ja noch eine, ne? Sie haben ja,
eigentlich brauchst du ja nichts geheim absprechen. Also in den meisten Fällen ist recht eindeutig, worauf man hinaus
will. Soll man den anderen angreifen? Ja, komm.
Mal, wenn ich hier am Ohr ziehe, hier einmal zack, zack.
Ja. Also ich musste nicht merchen, mich betrifft es halt nicht. Ne? Nur ich hatte das Gefühl gehabt, dass die beiden dann erstmal so ein bisschen so reinkommen mussten, so diesen Flow finden mussten. Mhm. Und wenn das Spiel halt schon fast vorbei ist, dann diesen Flow nochmal reinzukommen. Wobei es soll ja trotzdem funktionieren. Das haben ja schon viele, habe ich gewonnen, wie man liest. So, ne? Also es wird wohl schon funktionieren. Aber
also bei uns war es so, dass die Parteien, die dann gemerged haben, sind bei uns, ich glaube, Zweiter oder Dritter geworden, waren aber recht weit abgeschlagen tatsächlich, weil die Person, die ganz hinten war, war richtig hinten.
War richtig hinten, ja.
Und du startest ja dann auch, glaube ich, da unten.
Du startest unten,
bei dem letzten Gott. Ja. Aber die haben richtig Gas gegeben, weil der Vorteil ist ja auch, dass du ja dann auch zweimal dieselben Aktionen machen kannst. Du musst ja nicht immer die anderen Aktionen wählen. Du hast beide Boni und so. Also ich fand es schon gut. Also es hat auch super funktioniert. Die sind bei uns auch echt gut hinten dran gewesen. Also und bei mir war es, glaube ich, ein oder zwei Punkte haben gefehlt, sonst hätte ich mergen müssen.
Ich habe nur verloren, weil die Kampfreihenfolge geändert wurde. Wenn mein Kampf vorher stattgefunden hätte in meinem Gebiet, hätte ich die Runde gewonnen. Mhm. Und weil Andi sie so gedreht hat, dass der letzte Kampf wurde, kam er nicht mehr dran.
Ja, okay,
das war auch echt, also das ist so wichtig bei dem Spiel, wie die Reihenfolge halt jedes Mal gebaut wird, wenn du ein neues Gebiet baust und so. Ne? Das liebe ich ja bei dem Spiel wirklich. Das ist echt richtig gut gemacht.
Also ich finde es auch absolut super.
Ja. Also mich reizen die nicht so krass, muss ich zugeben. Also ich habe ja auch Blood Rage verkauft und da sind alle so...
Boah, ich wusste, dass er das jetzt sagt.
Aber, ganz ehrlich, ich habe meins auch verkauft. Mein Blood Rage ist auch weg. Also es ist ein gutes Spiel, aber es ist auch nicht so gut, dass ich es jetzt wirklich jede Woche auf den Tisch bringen müsste einfach. Ne? Also,
aber es ist super beliebt, ne? Aber also ich würde auch nie, ich würde auch nie sagen, boah, ist ein schlechtes Spiel, aber es ist halt irgendwie nicht mein, ist tatsächlich so nicht mein Spiel. Und Rising Sun hat mir jetzt persönlich auch nicht so gut gefallen, wobei ich da auch wieder finde, da sind halt auch coole Elemente drin. Und ich finde so diesen Fortlauf von dieser sogenannten Trilogie bisher ist ja auch schon ganz cool eigentlich. Also das sind schon Spiele, die man sicherlich im Regal haben kann dann. Ne? Mich sprechen sie jetzt nicht so wild an, aber ich kann durchaus verstehen, dass man sagt, ich finde die geil und haben ihre Daseinsberechtigung.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir damals zum Blood Rage einfach ein bisschen mehr erhofft damals irgendwie. Ich dachte, es wäre ein bisschen mehr Beef am Tisch irgendwie. Und es ist ja doch sehr übersichtlich, was dann im Endeffekt an Kämpfen stattfindet.
Ja, obwohl man natürlich, also ich persönlich finde, dass jedes der drei Spiele was für sich hat.
Ist auch so, ja.
Ne? Also ich würde niemals auf die Idee kommen zu sagen, okay, weil ich jetzt, keine Ahnung, Blood Rage habe, brauche ich keinen Ankh oder umgekehrt, weil jedes Spiel seinen Kniff hat. Und ich kann für jedes Spiel die Fanbase verstehen. Ich kann verstehen, warum Leute sagen, dass sie Blood Rage mega geil finden. Ich kann verstehen, warum Leute sagen, dass sie bei Rising Sun und auch bei Ankh so finden. Ich finde zum Beispiel, also ich persönlich habe, aber, und das muss ich zusagen, Ankh ist das einzige Spiel in der Trilogie, was ich wirklich im Kickstarter habe. Ansonsten, ich habe sowohl Blood Rage als auch Rising Sun, habe ich nur die Retail-Version, mit ein bisschen gepimpt so, ne? Also ein paar Sachen aus dem 3D-Drucker. Aber ich finde, was halt bei Blood Rage cool ist so dieses, okay, du kannst halt auf deine Karten draften, du hast so ein paar Möglichkeiten, da irgendwie zu scoren. Es kann halt auch mal Sinn machen, auch einen Kampf bewusst zu verlieren, wegen Valhalla und sowas.
Das finde
ich
wieder cool,
ist oftmals sinnig. Ich finde es bei Rising Sun total spannend, dass eben auch, das war ja auch das erste Mal wieder, dass eben diese einzelnen Kämpfe immer stattfinden, dass du genau darauf planen kannst, wo es was mit diesen ich komme jetzt nicht auf diese Marker, die du noch, diese Ronin-Marker, die du noch hast, wo du noch was boosten kannst, dieses geheime Bieten hinter dem Schirm. Du weißt jetzt nicht, okay, geht er jetzt auf den Kampf, macht er jetzt dies oder doch jenes. Und auch spannend dieses, das war das erste Mal, dass ich das so richtig gespielt habe mit so Verhandlungen, von wegen, ey, lass uns beide doch jetzt mal so eine Koalition machen, das kannst du aber auch wieder brechen. Das fand ich cool. Obwohl ich sagen muss, bei Rising Sun, was mich da so ein bisschen gestört hat, und da bin ich ganz froh, dass das so mega krass bei Ankh nicht der Fall ist, bei Rising Sun gab es auch so viele Monster und wenn in diesen Kartenstapeln plötzlich nur noch Monster drin waren, hattest du plötzlich 30 Monster auf diesem Board und wir haben das Board halt so zugeschissen.
Die waren auch nicht viel
besonders nee, im Spiel. Nee, also ein paar schon, aber ein paar sind halt auch einfach useless und deswegen fand ich das teilweise total überladen mit den Monstern. Das fand ich bei Blood Rage auch so schön, weil es gibt nur wenige Monster im Prinzip, die da wirklich Impact haben.
Ja.
Also zumindest in dem Spiel, was ich habe. Und bei Ankh ist es so, die Guardians, du hast ja trotzdem nur eine bestimmte Anzahl Guardians da. Also du hast ja dann jetzt nicht plötzlich 20 verschiedene Guardians, sondern du hast, glaube ich, 2 oder 3 verschiedene, von denen auch unterschiedlich viele.
Es gibt 3 verschiedene Arten.
Es gibt von dem einen irgendwie 4, von dem anderen 3, von dem anderen 2. Das heißt, jemand, der später dran ist, bekommt ja auch immer weniger davon.
Ja, es gibt auch welche, wo es wirklich nur 1 pro Stufe
und sowas gibt. Ne? Und das finde ich schon wieder cool. Und bei, wie gesagt, bei Ankh finde ich das mit dem Mergen gerade so spannend. Und ich finde einfach, ich mag alle drei Themen, obwohl ich sagen muss, dass so das Thema Wikinger schon mittlerweile gut geschlachtet wird auch an vielen Stellen. Da finde ich, ist so Blood Rage vom Thema von den drei Spielen so am weitesten hinten, meiner Meinung nach. Ja. Und da finde ich tatsächlich das Thema Ägypten, so, das ist ganz weit vorne von den drei Spielen, würde ich sagen. Und das hat mich einfach mega abgeholt. Und es sieht einfach, also es sieht wirklich geil aus. Also wenn du dann wirklich diese Pyramiden hast und diese Monumente.
Wenn du
und
natürlich so auch die Kickstarter-Version hast, denn wenn du nur diese Marker auf dem Boden liegen hast, muss man mal sagen, die Miniaturen sind ja schon doch sehr, sehr groß bei Enk. Und die Pyramidenmarker und unsere Obelisten und so, das macht schon ganz die Übersicht kaputt auf jeden Fall. Also da muss man sich sofort was 3D-mäßig drucken lassen, damit das dann wieder besser ist, glaube ich.
Also. Ja, vor allem, du hast ja bei diesen Pyramiden ja dann irgendwelche, wo du ja dann deinen Marker reinstecken kannst. Also das ist schon, ich bin echt kein Fan davon, aber das ist auch so ein Spiel, wo man fast sagen kann, ohne dieses Kickstarter-Ding.
Unspielbar.
Nicht unspielbar, aber es ist halt, es ist wirklich übersichtlicher, Punkt.
Ich finde auch, dass sie damit müssen die Leute, die Bäcker oder die normalen Leute bestraft haben. Hätten sie das einfach nicht exklusiv gemacht oder hätten einfach gesagt, das ist eine Extra-Box, die kostet 20 Euro, normal wer alle das alles haben möchte, dann hätten Leute sich im Retail, glaube ich, auch darüber gefreut und hätten die auch nochmal mitgenommen. So, ne? Also das ist im Nachhinein echt für viele, glaube ich, sehr ärgerlich gewesen. Auch gerade für die Deutschen, die auf die deutsche Version gewartet haben, ne? Die können ja gar nicht sozusagen theoretisch dann noch die 3D-Gebäude haben.
Das stimmt.
Ist ein bisschen schade ist es irgendwie.
Das stimmt. Aber ich finde es, also ich finde es... Ich finde es auf jeden Fall richtig gut.
Aber bald kommt ja auch Mythic Battles mit den Pyramiden. Mit den Pyramiden, Junge. Da kommt richtig was.
Weißt du, wo ich jetzt meine Pyramiden habe? Ich habe Kemet jetzt da. Habe ich genug Pyramiden drin?
Ja, da ist auch nochmal Pyramiden, genau. Ich sehe gerade aus bei dir übrigens hier Monsterland. Ne? Hast du das eigentlich schon mal gespielt?
Ja, Monsterlands? Nee.
Ja, da habe ich dir ja noch abgeraten, habe gesagt, kauf dir es nicht, das ist so voll der Blender. Du so, doch, voll geil. Und jetzt
hängt das Licht ist genau voll geil. Ich habe
geradeaus sehe ich das so voll im Regal da und denke so, boah, ey, das starrt mich so an. Und wisst ihr was? Da habe ich abgekupfert bei einem anderen Podcast und ich habe eine kleine neue Rubrik für uns. Neben dem weiße kennst du und neben dem Intim habe ich eine kleine Rubrik, ist nicht hundertprozentig auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber ich habe sie hier implementiere sie jetzt hier. Und zwar, ist das noch gut oder kann das weg, heißt das jetzt. Okay?
Und woher kenne ich das?
Eigentlich schön, dass heute, ist ja schön, dass wir dich heute da als Gast haben, Stefan, weil du kannst direkt fleißig mit dabei sein.
Wie soll ich sagen,
es hat mich total getriggert, als ich es in einem anderen Podcast gehört habe und da ging es nämlich darum, so das Hören, es gibt ja manche Hirne, die löschen einfach so Informationen, die unwichtig sind. Ja. Und mein Hirn vergisst auch nicht. Und der Moderator dieses Podcasts sagt auch, mein Hirn vergisst nicht. Und deswegen ruft er Informationen ab und ich mache das jetzt auch und frage euch dann so, kann das weg? Ist das noch gut oder kann das weg? Und ich habe ein paar Begriffe rausgeschrieben und ich mache heute nur drei Begriffe und vielleicht kommen wir da ein bisschen ins Säuseln dazu. Und zwar, der erste ist so ganz einfach, ich glaube, das ist recht simpel. Kingdom Builder. Schwirrt mir immer noch so im Kopf rum hier.
Kann
so.
Weg.
Auf jeden Fall weg.
Ja, Information kann, wieso?
Aber ohne Witz, zu Kingdom Builder habe ich eine ganz witzige Story. Ich habe mal für Kosmos gearbeitet, ne? 2012 war das. Da habe ich für die im Weihnachtsgeschäft in der Galeria Kaufhof in Bonn Spiele verkauft. Und habe halt für Kosmos Spiele verkauft und für Fischer Technik so diese Murmelbahnen und sowas. Und ich hatte Kingdom Builder, ich habe damit nix an der Kappe gehabt, wirklich, ne? Und hatte dann diese Schulung auch, da wurde mir natürlich, da kamen Legenden von Andor gerade frisch raus, nehmen wir es 2011, sorry. Ja, dann kamen Legenden von Andor raus und so weiter und so fort. Und dann ist es immer so, in der Galeria Kaufhof hast du ja immer zu Weihnachten immer so eine Tablette, wollte ich schon sagen, eine Palette mit dem Spiel des Jahres. Das ist immer auf Palette, 24,99, nimm mit. Und dann bin ich so vorne an dieser Palette gewesen und ich habe mich irgendwann, habe ich mir da hingestellt, ich hatte keine Ahnung, worum es bei Kingdom Builder geht, gar nicht. Ich kannte nur quasi das Bild, das Cover halt. Mhm. Dann habe ich mir da hingestellt und dann kamen immer die ganzen Leute rein und immer so, oh, guck mal hier, jetzt ist das Spiel des Jahres, das ist bestimmt gut. Und dann habe ich mir gesagt, hier Spiel des Jahres, ne, haben Sie schon mal Siedler von Katan, kennen Sie das? Und die so, das haben wir auch zu Hause. Ja, dann brauchen Sie das hier nicht, ich zeige Ihnen was Besseres. Ja, schön mit Fehlinformationen die Leute dann da weggelotst.
Boah.
Und habe ihnen dann immer Legenden von Andor verkauft. Und das Witzige war, als ich da angefangen habe, hat dieser Abteilungsleiter, da waren so zwei Schachteln Legenden von Andor. Am Ende war Legenden von Andor auf Palette, weil ich die Dinger ohne Ende rausgehauen habe. Und da kam zum Beispiel so ein Typ rein, der sagte so, ja, schönen guten Tag. ich komme jedes Jahr und ich verschenke so meinen besten Freunden immer jedes Jahr ein Brettspiel. Können Sie mir was empfehlen? Und dann habe ich dem gesagt, ja, komm mal mit, ich zeig dir was. So Legenden von anderen. Ich sage, Mensch, so wie Herr der Ringe, einer ist so ein Zwerg, machst du dies, machst du jenes. Und er guckte mich dann so, guckte mich so an, dann war kurz ruhig. Klingt gut, ich nehme 4. Und da hat das Ding noch 40 Euro gekostet damals. Ne? Also er hat einfach 4 Dinger davon mitgenommen.
Heute 40 Euro quasi ein Schnapper.
Auf jeden Fall.
damals 40 Euro wahrscheinlich schon hier so, boah, Deluxe und Tricks. Ja, Kingdom Builder ist von Vaccarino, ne? Ist dem Dominion-Erfinder. Und ich, also wir hatten früher auch so echt lustige Zeiten damit, aber dieses Spiel, von dem hört man noch gar nichts, ne? Ja. Und wenn, dann hört man nur, boah, das war mal Spiel des Jahres, voll das Kackspiel. Aber ich fand es gar nicht so schlecht. Also wir haben auch lustige Runden damit gespielt und letzten Endes einfache Mechanik. Du setzt immer mal so ein paar Häuschen hin und versuchst die Häuschen irgendwie so hin zu verbinden nach irgendeiner Bauregel. Und manchmal hast du irgendwie Glück und kannst das irgendwie triggern und baust das noch grün. Aber ich habe schon euer Kopfschütteln gesehen, dass ihr sagt, so absoluter Crap.
Ach nee. Ja, es ist absoluter Crap. Ich meine, ich habe es ehrlich gesagt noch nie gespielt. Und das zählt auch in die Kategorie, will ich auch nicht. Das Spiel reizt mich gar nicht, null. Ich habe da, also
mach mal ein Let's Play. Nee. Nostalgia-Let's Play mache ich mal mit dir. Dann spielen wir eine Runde Cold Express und dann spielen wir eine Runde Kingdom Builder.
Okay, also Kingdom Builder. Cold Express wäre ich sogar noch dabei, weil ich das irgendwie witzig finde mit dem, okay, ich bin jetzt oben und baller dich um oder unten und nimm den Schatz und so.
Okay, also ich streich das jetzt aus meinem Hirn oder was? Okay, eindeutig. Ist jetzt hier, guck mal, ist durchgestrichen, pass auf, ich meine so. Habt ihr gehört? Richtig, nee. Richtig durchgekratzt.
Noch ein bisschen habe ich es gerade
schon gehört, ja. Also richtig krass spüren, durchgekratzt. Und dann habe ich jetzt aktuell, habe ich auch, boah, das schwirrt mir so im Kopf rum, ihr glaubt das gar nicht. Und zwar so ein 4 und so ein X und Space 4X. Was sagt ihr dazu? Space 4X.
Da fällt mir nur,
das Gefühl,
Space 4X, da fällt mir Twilight Imperium ein.
Fällt mir auch nur Twilight Imperium ein, aber
habe ich
auch das Gefühl,
verbotene Welten?
Aber habt ihr nicht das Gefühl, dass aktuell alles auch bei Kickstarter irgendwie sich darauf zentriert? Das ist jetzt mal wieder so ein fast-paced 4X Space-Spiel, also ein 4X-Spiel, was mal schnell gespielt werden kann, für die ganze Familie gespielt werden kann. Hier nochmal ein 4X Euro-lastiger Eclipse. Dann hast du ja, da aber wieder
auf Kickstarter auch, ne?
Ich finde, also es löscht sich nicht so ganz von alleine, aber worauf ich hinaus will ist, im Moment bin ich irgendwie so voll übersättigt, wo du gerade nämlich sagtest, Potti, so das Wikinger-Thema wäre ganz schön ausgeschlachtet. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass aktuell so dieses Space-Thema, was eigentlich so wirklich, wo ich sagte, boah geil, es gibt so Xayah und so echt ein paar coole, richtig geile Space-Games, dass das im Moment so krass, also wenn ich keine Idee habe für ein Thema, ja komm, nehme ich im Zweifel jetzt mal Space. Ist gerade irgendwie so die Zeit dafür, oder?
Also man sagt mir ja sowieso nach, dass meine Sammlung zu 3/4 nur aus Space-Themen besteht, obwohl es jetzt echt gewandelt hat. Ich habe mich gerade echt mal so hier reingeguckt. Es ist immer noch, es geht eigentlich. Es ist
übersichtlich, finde ich
auch. Ich finde, aber das Ding ist, ich finde ja, das Thema ist immer das eine, aber die Umsetzung das andere. Zum Beispiel, ich spreche jetzt mal drüber, weil davon kommt bei mir auch nochmal was, zum Beispiel Procyon 3. Natürlich ist es Science Fiction, ja, das ist irgendwie Mensch gegen Alien und so weiter und so fort, aber halt Teamspiel, du hast nicht klassisch 4X, du hast oben recht taktischen Weltraumkrieg, unten halt dieses Gemetzel um Planeten, die ganzen Parteien sind noch miteinander verknüpft und so. Ja. Unfassbar geiles Spiel, könntest du halt auch, könntest du auch irgendein anderes Thema drauflegen, du musst halt nur was haben, was fliegt und was unten ist. Aber da finde ich, ist
Vögel
es halt...
Vögel und Menschen.
Vögel und Menschen zum Beispiel. Ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Aber das und das finde ich ist halt geil so. Ne? Aber wie Daniel schon sagt, ich habe wie hieß das nochmal, der neue Tucci bei Mindclash?
Voidfall.
Ich habe mir das angeguckt und es hat mich null abgeholt.
Ich war auch so raus bei dem Ding.
Also wirklich, erstmal fand ich wieder diese 1 Million Icons, habe ich mir gedacht, pff, nee. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, wieder... Da legst du wieder den Marker hin, da legst du wieder den Make-up-Marker hin, das, dies, jenes und so weiter und so fort. Es sah optisch super cool aus. Mhm. Für mich persönlich, also da wird es jetzt viele Leute geben, die sagen so, ne, sehe ich ganz anders. Für mich persönlich war es einfach too much.
Auf jeden Fall.
Deswegen, es hat mich nicht abgeholt. Ich habe mir gedacht, so, da habe ich Spiele, die vielleicht am Ende nicht ganz so gut sind, die aber das was Ähnliches machen, in bekannter Mechanik, wo ich mich nicht so reinfuchsen muss wie da, Punkt.
Ja, also, wo du jetzt gerade sagst, ne, die Verteidigung von
Verteidigung. Proxion. Er hat es extra nicht erwähnt, ja. Er hat extra.
Ja, aber ja, auch wieder Thema ist genauso ausgelutscht wie.
Nein, alles gut.
Aber bevor du jetzt weiterredest, eine Sache noch kurz. Da meinte letztens jemand zu mir, ey Potti, ich habe von dem Spiel noch nie was gehört und erst als jetzt das mit dem Namen hochgekommen ist, habe ich mich damit informiert, fand so geil, hab's vorbestellt.
Ja, haben wir ja letzte Woche schon gesagt, dass das diese Werbung dann auch vielleicht gute Werbung ist. Nein, das meine ich nicht. Aber das ist ja auch vom Spielprinzip auch, das passt thematisch und das ist ja irgendwie was Neuartiges. Du kämpfst in dem einen Ort, dann wieder auf den anderen. Das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Aber ich finde so dieses Ausreizen, so also 4X und dann direkt wieder mit Space verknüpft, das ist mir im Moment zu inflationär irgendwie. Ich glaube, so ein Voidfall, wenn es nicht vorher irgendwie die Neuauflage von Eclipse gegeben hätte und vielleicht die vierte Edition von Twilight Imperium, dann wären noch viel mehr Leute heiß drauf gewesen. Die sagen, geil, endlich mal wieder ein cooles 4X-Game. Aber weil es ist gefühlt nichts, also und da, damit finde ich, steht das gerade für so eine Brettspielgeneration wieder, wo man sagt, jetzt ist wieder so dieses Thema Space, ne? Nicht irgendwie so, ich baue eine Farm und hole ein Holz oder so, sondern jetzt im Moment ist alles Space. Im Zweifel Space-Thema, Space-Thema, Space-Thema. Und ich finde,
das war auch sehr erfolgreich, das muss man sagen. Das haben ja auch sehr viele unterstützt.
Aber war nicht irgendwann vor einem halben Jahr oder so, war da nicht auch so eine Riesenkampagne auf Kickstarter, wo auch hier Better Board Games damals dieses Becken oder nicht gemacht haben, wo das Ding ist über 1 Million oder 1,5 Millionen auch gefundet worden, auch irgendwie so ein riesen 4X-Space-Ding war das. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Jetzt ist vielleicht, jetzt sitzt vielleicht der Ante wieder und schreit wieder Richtung Radio, Richtung Kopfhörer, weil er es hört, weil er weiß, was ich meine, aber ich komme jetzt selber nicht drauf, deswegen weiß nicht, wonach ich suchen soll, das war eine riesen Sci-Fi-Kampagne, wo ich auch rausgeblieben bin, weil ich, also erst habe ich noch
gedacht, war das von Awakened Realms gewesen?
Nee, das war nicht Awakened Realms, glaube ich, oder? Nee, nicht das. Das war was anderes. Das von Rams ist wieder dieses mit diesem Buch, wo du auf Planeten landest und so. Ja, das meine ich nicht. Nee. Das war ja auf Gamefound. Nee, das war
ein riesen... ISS Vanguard. ISS Vanguard.
Das meine ich nicht.
Ich meine, jetzt kam tatsächlich nochmal so ein 4X-Spiel raus, was angeblich so schnell und easy aufgebaut spielbar ist. Und der Nachfolger von Dungeon Drop, da ist jetzt auch so ein Space-Thema rausgekommen, das fand ich auch nochmal irgendwie interessant, aber im Nachhinein habe ich irgendwie jetzt gesagt, ach komm, von dem Space und so Gedöns, lasse ich jetzt mal die Finger von. Also es ist halt sehr beliebt und mich reizt aktuell nicht so sehr, muss ich zugeben.
Aber hast du denn zu viel davon für deinen Geschmack in deinem Regal, wenn du jetzt überlegen müsstest? Also ich hab da gar nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Also.
Nee, habe ich auch nicht selber viel, aber das, was ich habe, das gefällt mir und es reizt mich so thematisch nicht, wenn das so präsentiert wird, weißt du, so als neuwertig oder so. Das ist ja, da denke ich, ja, super.
Ja, ist halt immer schwer, wenn 10 ähnliche Spiele, jeder denkt, sagt, er ist innovativ, so, ne? Du musst immer überlegen, ist es wirklich noch innovativ, wenn du das Thema halt hast, so, ne? Aber.
Genau.
Ja.
Weil die jetzt alle für sich, also die sehen auch alle mega, sehen alle mega aus, ne? Also auch Voidfall sah mega aus. Und also klar, weiß ich, Voidfall war super erfolgreich, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann sogar noch mehr durch die Decke gegangen wäre, ne? Weil manche Kampagnen, sowas wie so ein Frosthaven oder so, das ist ja so krass abgegangen. Und ja. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn es manche andere Spiele in der Zwischenzeit nicht gegeben hätte mit Space-Thema, dann wäre das richtig abgefackelt. Aber
für mich ist das Gleiche so ein bisschen wie mit Marvel aktuell. Also ich habe alles geguckt so an Filmen. Ich habe früher die Comics gelesen, so, ne? Ich bin riesen, als Kind riesen X-Men-Fan gewesen und alles und so. Und ich habe eigentlich gar nichts gegen Marvel, aber irgendwie in Brettspielen nervt es mich mittlerweile irgendwie. Ich hab den Punkt erreicht, wo mich das Thema einfach nur noch nervt irgendwie so. Also man hat man das ja so, ne? Es ist Wikinger oder es sind Cthulhu-Sachen irgendwie oder so. Und bei mir ist es einfach aktuell Marvel. Und bevor Marvel Dicethrone angekündigt wurde, habe ich schon gesagt, wehe, die machen Season 3 was mit Marvel. Ich hatte so keinen Bock, dass sie Marvel-Charaktere benutzen. Und das haben sie einfach gemacht, ne? Das hat mich so geärgert.
Aber fandst du die Box, also ich fand die Box so reizlos irgendwie. Also es hat mich null interessiert und ich finde Dice Throne, so wie es ist, so eigenständig total cool und ich bin da auch rausgeblieben. Also das hat mich auch wirklich dann nicht abgeholt, muss ich tatsächlich sagen.
Nee, klar, es ist kompatibel alles und so weiter, aber ich habe es mir auch komplett gespart. Also Marvel.
Ja, und vor allem, da wird ja noch eine Menge kommen, kannst du davon ausgehen. Ne? Da sind ja jetzt noch nicht die Top-Charaktere mit drin, da weißt du, das ist erstmal da die Anfütterung. Aber ich bin da total bei dir. dass das ja, wäre unnötig gewesen. Aber natürlich, klar, man guckt natürlich auch so ein bisschen, das Thema ist gerade, das Eisen ist gerade heiß, will weiter geschmiedet werden. Leute sind heiß, was zu kaufen. Und dann zieht das natürlich sicherlich auch für andere. Also,
man sieht es ja auch nicht, die Zahlen sprechen für sich. Die Zahlen haben ja gute Zahlen damit geholt, auf jeden Fall. Also, wir sind halt vielleicht die Zielgruppe dann dafür, ne? Aber
wie gesagt, also Kick Cool Mini werde ich mir angucken. Ja, sorry, not sorry.
Man weiß es ja noch nicht. Also warte mal.
Sorry or not. Okay, sorry, und dann habe ich noch einen. Ich habe noch einen letzten Punkt für heute. Also ich habe natürlich mehrere, aber ich habe ja gesagt, ich starte mal mit 3 Punkten so. Und zwar ist das gut oder kann das weg? Für mich fast schon abgeschlossen. Und zwar Unbroken. Wer erinnert sich denn von euch noch an Unbroken?
Alter, kann weg. Sollte das jemals bei mir ankommen, Alter, geht Unbroken. Das ungesehen war, raus.
Ich musste gerade echt überlegen erstmal.
Ungesehen. Ja. Ich habe letztens noch, ab und zu verirrt sich immer eine Kopie irgendwo auf eBay Kleinanzeigen, wo irgendein Typ das dann kommentiert mit, ey, super rarer Kickstarter, Solo, gay, geil, geiles Ding. Wo ich mir denke, Junge, ey.
Lass uns doch mal ganz
kurz, den Ofen damit
lass uns noch mal ganz kurz für Unwissende zusammenfassen. Also das war ein Kickstarter-Spiel gewesen, ne? Und das war recht günstig auf Kickstarter. Das war Versandkosten war total billig. Jeder Horst ist reingegangen, weil es einfach so günstig war. Und es war ganz viel Inhalt gewesen. Alle haben sich gefreut bei der Kampagne. Es war, glaube ich, 500.000 oder sowas gewesen. Also sehr erfolgreich. Und dann kam aber am Ende irgendwie heraus, dass die so falsch kalkuliert hatten, weil so viel Extra-Stuff reingekommen ist mit Double-Layered-Boards und hast du nicht gesehen, dass der Versand einfach extrem teuer geworden ist. Was aber nicht eingeplant war. Es wären niemals so viele Leute reingegangen, wenn er dann so viel teurer gewesen wäre, sozusagen. Sie hatten nur den Erfolg, weil es günstig gewesen ist. Aber es war eigentlich gar nicht günstig, sie haben sich nur verkalkuliert. Und so hatten wir das Problem, dass ganz viele Leute quasi Geld spenden sollten, damit das Ganze noch ausgeliefert werden sollte.
Ich glaube, es wurde dass sie nicht spenden sollten, dann immer noch. Es gibt immer noch, alle paar Monate kommt wieder eine E-Mail, hey, wir haben wieder ein paar Spiele ausgeliefert, ja. Wenn du dein Spiel jetzt haben willst, dann schick uns doch nochmal $10. Und ich denke, fuck you, du kriegst nicht
einen Cent von mir. Genau, also Golden Bay ist mittlerweile gesperrt auf Kickstarter, soweit
ich weiß. Ich wollte sagen, die sind ja gebannt worden.
Dann ja, genau. Also es gab auch einen Rechtsstreit, meine ich, in Amerika, so einen großen. Ich glaube, es gibt sogar irgendeine Reportage darüber. Ich habe leider noch nicht gesehen. Aber ich meine, da gab es sogar eine Reportagenfolge darüber.
Ah, das habe ich auch gehört.
Die sind raus. Der Autor von dem Spiel, der, glaube ich, der Unschuldigste an dem ganzen Kram irgendwie ist, weil er kann ja selber nichts dafür. Das ist, glaube ich, eigentlich ein echt netter Typ irgendwie und der baut auch noch weiter irgendwie an dem ganzen Konzept. Also ich glaube, da wird noch was kommen tatsächlich.
Mein Spiel ist ja gekommen und ich hatte es dann verkauft. Also
ich habe es auch. Aber hast du nicht auch die $10 bezahlt damals?
Ja, genau, ich hatte die bezahlt. Ja,
ich habe sie auch bezahlt, ich hab's dann auch bekommen. Ich hatte dann sogar noch auf Facebook dann so gepostet, so ein Bild davon gepostet, hatte noch mit dem Auto geschrieben und dann auf der Box, auf der Packbox stand noch drauf irgendwie, der Slogan vom Spiel war ja Make Them Pay. Und er hat dann nur geantwortet, der Slogan ist nicht gut gealtert, ne? Das ist einfach so böse, ne? Also, weil ja wirklich alle zahlen mussten nochmal dafür, ne? Das war schon echt bitter, also.
Ja. Ich hatte den Autoren, hatte ich dann irgendwann so, wo es gar nicht kam, dann habe ich ihn beschimpft via Kommentarfunktion im Dings. Dann habe gesagt, ich bin so sauer und so. Irgendwie, ich weiß gar nicht, was ich geschrieben habe. Und dann hat er geschrieben, ja, du hast recht, es tut mir total leid. Und dann hatte ich mal das schlechte Gewissen, habe gesagt, okay, habe ich geschrieben, okay, es tut mir auch leid.
Ja, der Typ hat auf jeden Fall überall in allen Kommentarsektionen immer versucht, irgendwie zu schlichten. Ja, der wollte retten. Immer so, ey, es tut mir so leid. Und, aber da kann er halt nichts für. Er hat halt das Spiel entwickelt und alles, was mit Logistik und Preiskalkulation, das macht halt der Verlag. So, da kann er halt überhaupt nichts zu. Ne? Aber der Verlag stellt sich halt tot. Ne? Die machen halt so den Seestern, ne? Und denken sich so, wir sagen lieber nichts, bevor wir irgendwas sagen. Und er ist halt der Einzige, der noch überall versucht, irgendwie nochmal reinzugehen, zu sagen, so, ey, ja, ist halt blöd gelaufen, aber wir versuchen ja noch und so. Und dann kam ja zwischendrin, wo sie gesagt haben, so, ja, wir hoffen, dass wir halt jetzt irgendwie in den USA einen gewissen Abverkauf haben, damit wir mit den Einnahmen von da wieder Spiele verschicken können und so. Katastrophe.
Und dann war ja sogar noch so, dass ganz viele Amerika immer 2 Spiele bekommen haben.
Ja, genau, dann haben die ja.
Das ist auch noch so schlimm, ne? Dann haben andere Leute dein Spiel erhalten. Also, dann hast du das nicht bekommen und musst trotzdem Geld bezahlen und andere haben 2 Spiele bekommen, haben die noch auf eBay verkloppt. Wo du denkst, Alter, ne?
Ja, dann war es ja so, dann haben die ja sogar gesagt, so, hey, wenn ihr ein Spiel bekommen habt, was nicht für euch war, dann sendet das bitte weiter und so eine Späße, ne? Also, da ist logistisch auch ganz viel schief gelaufen, ne?
Ja, das war wirklich. Stimmt, also, ich habe nicht viele schlimme Kickstarter gesehen, aber das war einer der 4, 5 schlimmeren auf jeden Fall. Also,
mir fällt auf Anhieb auch nur noch eine ein und das war dieser komische Kickstarter damals, wo die das Regelwerk von Massive Darkness kopiert haben einfach.
Oh ja,
wo sie die ganzen
das Game, ne?
Ja.
Die hatten so ein richtig, das waren 3 Araber oder so gewesen, glaube ich. Und die haben halt auch mit Fake-Adressen sozusagen nicht auf Kickstarter angemeldet. Die hatten
gewirkt,
aus Amerika waren, hatten dann so eine richtig gute Kampagne gebaut. Also ja, sah einfach nach einem richtig guten Abenteuerspiel aus. Also wenn man jetzt nicht gewusst hätte, dass einfach alle Leute darin gepostet haben, Leute, ne, das ist ja auf jeden Fall nichts Echtes, geht da nicht rein. Ich glaube, ich wäre auch reingegangen, es sah echt gut aus, es ist ein cooles Konzept gewesen, irgendwie mit so einer 3D-Welt, also mit, ne, mit Gebäuden und so weiter, da musstest du irgendwie, musstest du irgendwie auf der Map Dinge erkunden.
Ist auch irgendwie in der Sahara und...
Ja, es sah echt geil aus, ey. Ja. Das, also, und dann hat Kickstarter dann auch, glaube ich, bis zum letzten Tag gewartet, bis sie es rausgekickt haben, weil das Ding einfach auch,
die hatten echt viel Geld gehabt. Und überleg mal, also selbst, und das, was ich so krass finde, ist, es muss ja irgendwer Massive Darkness so gut kennen, dass der da das Regelwerk durchgelesen hat und sich gedacht hat, das kenne ich doch irgendwoher. Ja. Und dann hat irgendwann einer gesagt, ey Leute, ich habe mir das Regelwerk durchgelesen, das ist 1:1 kopiert von Massive Darkness. Und dann ist es ja erst rausgekommen und das Krasse war trotzdem, dass dann geleakt wurde, ey Leute, geht da raus, geht da raus. Es
gingen noch Leute rein,
ja. Ey, es waren immer noch, ich glaube, als die Kampagne von Kickstarter gekickt worden ist, waren da immer noch 200.000 Dollar oder so drin, ne?
Das war richtig verrückt.
Das war richtig übel auf jeden Fall.
Und da kam man noch viel, viel mehr raus. Dann haben die ja sogar noch rausgefunden, dass selbst das Logo eine Mischung aus zwei anderen Logos war, die zusammen editiert wurden, all solche Geschichten. Also die haben wirklich alles komplett zusammengeklaut. Also die haben schon auch locker ein halbes Jahr daran investiert, diesen Betrug aufzuziehen. Also muss man schon Respekt zollen auch ein bisschen, ne? Also wer so viel durchzieht, sage ich jetzt mal, ne?
Das ist auch gemerged.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also das war schon eine krasse Kampagne gewesen. Also hat es auch selten gegeben, dass Kickstarter dann sowas so einschreiten muss. Ne? Also das ist schon heftig.
Das ist tatsächlich erstaunlich. Ne? Und jetzt, um nochmal kurz die Brücke zu Unbroken zu spannen, weil ich den Autoren irgendwie so angegangen bin verbal, da hat man noch gar nicht so hintergeblickt. Ne? Heute, glaube ich, ist man viel weiter und weiß, da ist ein Autor, da ist eventuell auch ein Verlag, wenn es nicht der Ein-Mann-Verlag ist. Und was da alles so mitspielt. Und dass meistens der Autor, hatten wir letzte Woche noch als Thema, nach 10 Jahren verliert er ja auch irgendwie die Rechte an seinem Spiel, so ungefähr. Ne? Das heißt, der hat ein Spiel entwickelt, hat die Rechte dann abgetreten, dann kriegt er noch weiterhin Knete. Aber der kann jetzt nicht sagen, so, wir produzieren jetzt nochmal 500 von meinen Spielen nach, sondern die Rechte sind dann einfach bei einem Verlag oder sowas. Ja, das heißt, auch wenn es romantisch brettspielmäßig bei uns ist, wir wissen ja so ein bisschen so, das ist ja ein Business, ne? Und da will jeder irgendwie sein Geld verdienen. Und ja, und Kickstarter ist natürlich, ist halt irgendwie auch krass, dass da wirklich so wenig Schmuh betrieben wird, ne? Da kann man eigentlich froh sein, dass da nicht mehr auf so Ideen kommen und denken, obwohl, so gerade bei Internetkriminalität, dass da irgendwie so Kack-Kampagnen entstehen, ne? Obwohl ein, zwei Kampagnen waren in den letzten Jahren auch, wo man sagt, hey, das sieht irgendwie nicht echt aus, da hat man vorher gar nicht zugehört und.
Also so richtig Schmuh eher ein bisschen weniger, aber da gab es auch so vor einem Jahr mal eine Kampagne. Das ist auch mega die Lachnummer am Ende geworden, weil der Typ hat eine Kampagne geshootet. Ich weiß nicht mehr, es war auch irgendwie so ein Epos, sollte das werden. Ich weiß nicht, ob es auch Fantasy, Sci-Fi, irgendwas, so ein Epos. Und der wollte, also das Grundspiel, also wenn du das gebackt hast, das war auch recht teuer, irgendwie 100 oder 150 Dollar oder 200 Dollar. Und das Spiel war überhaupt nicht fertig und der hat dann nur irgendwelche mit Bleistift gemalten Zeichnungen teilweise gedroppt, so hey, und das werden die Charaktere werden. Und dann hast du gedacht, so dein Ernst, Alter?
Und ich glaube, er hat auch sein Leben lang dran gearbeitet. Es waren, glaube ich, noch Kinderzeichnungen gewesen, wo er noch klein war, wo er da schon Raumschiffe für gemalt hatte irgendwie und sowas. Also es war komplett nichts Fertiges gewesen.
Am Ende waren auch, glaube ich, nur so 5 Unterstützer oder so drin, die wahrscheinlich von ihm waren.
Was aber auch schlimm war, also da gab es auch so 5-6 Trolle, ne, die sich auch richtig Spaß hatten, ihn dann so zu ärgern. So. Und die haben ihn einfach die ganze Zeit in den Kommentaren immer geärgert, immer im Nachhinein noch so mit, na, wann kommt denn der nächste Kickstarter und solche Geschichten. Der Account ist mittlerweile gelöscht, habe ich gesehen gehabt. Also der hat einfach aufgegeben. Das hat er, glaube ich, nicht verkraftet gehabt. Das war schon echt bitter. Aber ich habe auch einmal wurde ich auch verarscht auf Kickstarter. Ich habe als Kingdom Death Monster die zweite Version quasi online war, wo ich reingegangen war damals. Da gab es auch parallel von Magic oder so, gibt's die haben Sleeve-Sets angeboten gehabt damals. Also eigentlich eine gute Sleeve-Firma ist das eigentlich, also auch etabliert in Amerika und so weiter. Und ich war so in der Euphorie von Kingdom Death Monster, dass die direkt ein All-In-Kingdom Death Monster-Set hatten. Ich dachte mir, geil, genau das, was du brauchst, ne? Heutzutage würde ich das nicht mehr machen, natürlich so Sleeves auf Kickstarter kaufen, super dumm irgendwie, ne? Aber ich habe da irgendwie, ich glaube, 60, 70 Dollar oder so reingesteckt und die haben einfach nie ausgeliefert. Haben danach neue Kickstarter noch gemacht und so weiter und niemand hat sein Geld wiederbekommen oder seine Hüllen erhalten irgendwie. Das waren auch 2.000 Dollar gewesen oder so in der Kampagne. Von einer großen Firma, also weiß man auch gar nicht, wie das passieren kann, so, ne? Also, aber es war einfach jedem egal. Kickstarter macht in dem Sinne auch nichts, ne? Also die sind auch mit der Verantwortung auch raus. Ja. Weil die denken sich, ja, du bist ja selber in der Verantwortung, wenn du da rein investierst und
ja, die haben ja auch ihre ganzen Geschäftsbedingungen und sowas. Aber es ist natürlich immer wieder krass, es gibt halt immer wieder, und das finde ich so übel, dass es immer so viele Kampagnen noch gibt, wo Leute oder wo die Verlage sich so hart verkalkulieren. Ne? Also, weil ich gucke jetzt gerade hier oben aufs Regal, Day Night Z zum Beispiel. Ne?
Oh ja.
Die sind halt pleite gegangen an der Kampagne. Ne? Weil die, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, aber auch da, da gibt es Leute, die bis heute ihre Pledges nicht erhalten haben. Manche haben einen Teil bekommen, manche haben alles bekommen, manche gar nichts.
Ja.
Und die sind halt pleite. Und da weiß man auch nicht, ob da jemals nochmal was kommt, ob die irgendwie nochmal an Kohle kommen, um den Rest noch auszuliefern.
Aber das Paradoxe bei denen ist ja, ich war mal mit einem von denen in Kontakt gewesen, mit den Machern. Also erstens ist es ja so, die lagen ja so lange im chinesischen Lager rum, dass die alle geschimmelt haben von ihnen. Das ist ja schon mal krass. Ich weiß nicht, ob du deinen Bock schon mal aufgemacht hast.
Ist kein Schimmel drin.
Okay, Glück gehabt. Ne? Also das ist schon immer krass. Das sind wir auf gar keinen Fall. Du willst auf keinen Fall, dass deine Spiele irgendwo in irgendeinem Lager in China rumliegen, wo du nicht weißt, ob da diese Ratten durchlaufen oder ob da einfach ein paar 5000 Exemplare verschwinden. Du weißt ja nichts darüber. So, ne? Das willst du einfach nicht. Und aber der Typ meinte aber zu mir, ob ich einen Großhändler kenne in Europa, weil die hätten ja noch irgendwie 1500 Spiele irgendwie in Europa sozusagen, die sie irgendwie unterbringen müssen. Und ich mir so dachte, okay, die Bäcker haben da noch gar nichts, also teilweise so, ne? Aber scheinbar gibt es schon Verkaufsexemplare, die gab es dann da wohl irgendwie dann doch schon irgendwie. Also, ich weiß nicht, mittlerweile, vielleicht wollte ich auch einen Ausliefer mittlerweile, ich weiß es nicht.
Nee, weil der Typ, von dem ich das gekauft habe, der hatte auch diesen Hulk-Pledge, also wo alles drin war. Und der hat gesagt, sobald, also ich habe bekomme den Rest auch noch, Vorkaufsrecht. Ich habe quasi jetzt erstmal nur den Grundpledge bezahlt, weil ich den noch nicht bekommen habe. Weil er hat gesagt, sollte er den Rest noch bekommen, dann meldet er sich und dann kriegt er das Rest, den Rest der Kohle und dann bekomme ich den Rest noch.
Ja, okay.
Weil ich habe es halt auch über den Sekundärmarkt quasi gekauft direkt.
Secondary. Aber,
ja, deswegen. Also gibt immer wieder so aber da siehst du, das Witzige ist, Kickstarter, make your dreams come true, aber kann auch genauso gut irgendwie nach hinten losgehen, weil jetzt auf der Messe, um das mal nochmal mit einzugreifen, war ja auch mit Game Brewer, haben sich ja auch so viele so aufgeregt, weil irgendwie hier Stroganoff und Hippocrates und Rule Benders die Kickstarter so nicht ausgeliefert und auf der Messe haben sie halt schon irgendwelche Retail-Versionen verkauft.
Ist immer schwierig, du musst es halt kommunizieren, ist das Problem. Also, ja, weißt du, manche denken sich, es wird schon passen, so, aber weißt du, wenn du ehrlich zu deinen Bäckern sagst, Leute, wir sind echt am Arsch aufgrund der ganzen Produktions- und Kosten, die extrem gestiegen sind, aufgrund der Versandkosten, die extrem gestiegen sind, ne? Wir müssen aber jetzt ein Spiel vor der Messe verkaufen, bitte seien Sie nicht böse. Kein Mensch wäre böse. Aber es ist ja immer so, viele verschweigen das und dann gibt's halt Beef. Ne? Dann postet es irgendwer auf Facebook, hier, ich stehe ja vor 5000 Spielen und ich habe mein Exemplar noch gar nicht bekommen. Mm. Und dann ist es halt auch echt mies, finde ich. Ja, halt, ne? Wenn du musst es einfach nur kommunizieren normalerweise. Ne?
Also da habe ich auch, deswegen habe ich mir auch ganz fest vorgenommen, jetzt bald echt die erste Folge von meinem Fokusformat zu drehen. Da habe ich nämlich auch mit Ben, war ja Frosted Day bei mir und da habe ich mit Ben auch mal so ein bisschen gequatscht und der sagt auch so, da habe ich genau über die Thematik mit ihm gesprochen und er sagt halt auch so, weißt du, wenn dir das Ding ist, heutzutage ist es halt, es ist so first in, first out. Wir müssen halt, wenn wir kleine Bestände produzieren wollen, versuchen wir mit dem Verkauf schon teilweise die nächsten zu finanzieren. Er sagt dann natürlich so, ey, ich kann die Bäcker halt verstehen, das ist ja auch bei Cool Mini total oft gewesen, dass irgendwie dann Asmodee schon die Retail-Version hatte, wo Asmodee aber auch gesagt hat, ey, unsere Produktionslinie hat mit dem Kickstarter gar nichts zu tun. Wir kriegen die Daten, wir machen eine gesonderte Produktion und wenn die mit den ganzen Kickstarter-Extra länger brauchen, haben wir damit nichts zu tun. Dementsprechend sind da die Retail-Versionen früher da als die ganzen Kickstarter-Versionen. Ist natürlich nochmal eine andere Thematik, aber der Ben sagt halt auch so, weißt du, das Ding ist halt, ich kann das nachvollziehen, weil man eben einen Cashflow haben muss. Ne? Ja. Du musst eben trotzdem Geld haben, weil er meinte auch so, guck mal, wenn ich von einem Spiel 1000 Stück produzieren lasse, ja, ich habe auch ein Break-Even. Bis ich an der Charge Gewinn mache, ist eigentlich schon der zweite Print-Run. An der ersten verdiene ich meistens gar nichts. Und erst mit der zweiten habe ich dann irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich mein Break-Even erreicht habe, wo ich dann anfange, Geld zu verdienen. Und das Geld investiere ich ja dann schon wieder in das nächste Spiel.
Ich würde niemandem raten, nur 1000 Spiele zu produzieren. Also bist du von den Produktionskosten her bist du halt schon so
krass. Als Beispiel hochfall, jetzt. Ne? Ja. Aber es gibt ja wirklich Kleinstauflagen, wirklich, ja. Ne? Wenn Leute wirklich irgendwelche speziellen Spiele produzieren lassen. Ich meine, guck dir mal GMT zum Beispiel an, um da jetzt mal so ein bisschen die Brücke zu schlagen. Die haben dieses GMT 500 immer. Das heißt, die produzieren zum Beispiel erst, wenn sie mindestens 500 Vorbestellungen haben, weil sie dann erst sagen können, okay, damit können wir das finanzieren. Mit diesen 500 sind wir bei plus minus null, produzieren vielleicht 1000, aber haben dann an den 500 diese mehr verkaufen dann halt den Gewinn. Mhm. Aber vorher produzieren die halt auch einfach nicht. Ne? Ja, und deswegen haben die immer diese Vorbesteller-Chargen und gehen erst in die Fabrik dann, wenn es halt
mit denen ist. Ne? Die haben ja im Prinzip dann aber ihre laufenden Systeme. Und ich glaube, den Fehler, den vielleicht auch dann so kleine Ein-Mann-Unternehmen machen, die überblicken das dann nicht. Ne? Wie du schon sagst, so Frosted, die sagen, okay, wir müssen eine Kalkulation machen. Die machen eine langfristige Kalkulation. Die machen eine Aufstellung, wie viele Spiele müssen verkauft werden, wie viel produziert. Die müssen Lagerkosten bezahlen und Versand. Die bedenken vielleicht auch nicht immer alles, weil gerade jetzt, die Container kosten ja jetzt auf einmal das Zehnfache zum Beispiel. Das sind so, wenn du dann keine Rücklagen hast, dann ist es auch schwierig.
Obwohl gerade so ein Mann-Unternehmen ist das gut kalkuliert. Also bei denen funktioniert es ja, ne? Also,
ja, absolut, absolut. Das sollte das auch nicht bedeuten. Aber auch da ist es, glaube ich, echt schwierig. Und am Ende des Tages, der Bäcker will, denkt, das ist der Fehler, ne? Man denkt mittlerweile auch so, es ist wie ein Brettspielshop. Kickstarter ist einfach ein Brettspielshop. Ich gehe da hin. Letzten Endes steht ja auch immer, du hast das Risiko, es kann sogar sein, dass du es gar nicht bekommst. Du hast ein Produkt unterstützt und es kommt vielleicht gar nicht zustande oder es klappt irgendwie nicht. Und dann auf eigenes Risiko. Das ist wie ein Investitionsgeschäft einfach, ne? Wie in einer Aktie. Die Aktie kann dann auch in den Keller fallen. Und mittlerweile sind wir eigentlich an dem Punkt angekommen, so seit mehreren Jahren, dass die Leute halt denken, ja geil, Kickstarter, ich gucke mal, was so drin ist. Okay, das kaufe ich, das, ich kaufe das ja gar nicht. Ich unterstütze ein Projekt. Und ja. Das ist dann immer noch so ein bisschen risikobehaftet. Ne? Und auch ich, wenn ich jetzt nach 2 Jahren sage, boah, Awakened Realms regt mich auf und ich kriege das nicht. Ja, das ist dann aber so. Da muss ich halt warten, bis irgendwas im Handel ist. Und dann kann ich es mir bestellen und dann bekomme ich es. Oder ich kann es vorbestellen, bekomme es irgendwann bei Kickstarter. Das hat halt seine eigene Gesetzmäßigkeit.
Muss man halt einfach draus lernen, ne? Also deswegen habe ich ja für mich auch entschieden, dass ich zum Beispiel Awakened Realms nicht mehr unterstütze, weil ich, nicht weil ich die Spiele scheiße, finde ich für die Spiele sogar sehr geil, aber denke ich mir so, warum soll ich doppelt Versandkosten zahlen, damit ich das Grundspiel 1,5 Jahre vorher kriege, finde ich total, ich persönlich finde es einfach sinnfrei, weil die Versandkosten ja dann nicht einfach so, okay, das Grundspiel zahlt jetzt einmal, keine Ahnung, $30 und beim nächsten Mal nochmal 15 extra. Du zahlst 35, 70 $ Versand, dann nur damit ich irgendwie das Spiel ein bisschen eher kriege. Und dann, ja, jetzt kann man natürlich mal sagen, okay, du kannst ja auch auf Englisch bestellen.
Oder One-Wave-Shipping machen.
Ne? Ja, genau, ich mache grundsätzlich nur One-Wave-Shipping. Und dann sage ich auch ganz ehrlich, dann mache ich halt auch, wenn ich schon weiß, ey, das Spiel kommt auf Deutsch, dann bestelle ich es mir auch fucking auf Deutsch. Ja, klar. Also wenn jetzt ein Kickstarter ist, wo ich genau weiß, der kommt wahrscheinlich nur auf Englisch, ja, dann fuck off, dann gehe ich da halt rein. Aber wenn ich doch schon weiß, das Ding kommt auf Deutsch und da ist immer irgendwie dann 30 Seiten Regeln und noch auf den Karten, bisschen, dann unterstütze ich es halt auch auf Deutsch. Und dann habe ich halt das Ding, dann warte ich dann irgendwie 3 Jahre, dann in den Statuten steht immer Language Edition 3 Monate später. Am Arsch ist es so finster, Alter, da siehst du kein Licht mehr. Und 3 Jahre später, ich habe mein Tainted Grail, Alter, immer noch nicht.
Kommt im Januar. Ich schwör, kommt Januar.
Erst kommt Etherfields. Kommt im Januar.
Etherfields kommt wahrscheinlich noch vor.
Es kommt mir auf, Grail, da warte ich auch drauf.
Es kommt,
da
war die auch drauf,
ja. Mann, oh Meter.
Also ja, glaubst du?
Es ist ja im Schiff.
Auch das Deutsche?
Also, auch eher, das Deutsche? Ja, die Deutschen sind im Schiff, schon im letzten Update drin.
Oder
vorletzten Update.
Das stimmt, das stimmt.
Die planen, die haben ab Ende November, sie meinen, vermutlich wird es eher Dezember, hatten sie, glaube ich, gesagt gehabt.
Also, nein, ich hab das in so einem Gruppenpledge geordert.
Ja, und du kriegst ein Jahr später. Ich wollte gerade sagen, du kriegst nochmal ein Jahr später.
deswegen habe ich Etherfields, habe ich da nicht den Überblick über das Update. Ja, werde ich auch nicht wieder machen.
Nein, das
in so Gruppenplätschern
ist auch nicht. Da sparst du 5 Euro und spartest ein Jahr länger. Also,
obwohl, ich habe einmal in meinem Leben Gruppenplätsch gemacht, da warte ich auch noch drauf, und zwar bei Castle Wolfenstein. Da bin ich noch in den Plätsch, aber da bin ich auch nur da reingegangen, weil das Ding wird ja nicht, du konntest es ja nicht in Deutschland ordern. Das heißt,
nur bei Österreich oder was, ne?
Wir haben irgendwie, ich glaube, der Typ sitzt in der Schweiz und der hat jetzt irgendwie 8 Spiele bestellt oder sowas. Und wenn das Ding kommt, dann wird das ganz witzig, weil dann fahren wir alle irgendwie dahin und treffen uns irgendwo zum Grillen und jeder nimmt dann so sein Spiel mit. Das wird noch ganz witzig. Aber okay, da haben wir auch ordentlich gespart tatsächlich. Also ne, wenn wir das dann noch hätten importieren müssen und irgendwie blies das, Ananas. Aber ja, das ist mein einziger Gruppenplätsch und da habe ich mir sogar den Luxus gegönnt und da gab es eine Variante, das ist ja eigentlich so ein Ding, wo du die Minis noch zusammenbauen musst.
Ja.
Und da habe ich mir den Luxus gegönnt, dass ich die zusammengebaut geliefert bekomme.
Alter, da müssen ein paar kleine Kinder ganz viel kleben.
Ja, so ist das.
Das ist echt fies.
So ist das.
Aber Stefan, du, ne, wobei, siehst du, also war doch dann, ist das noch gut oder kann das weg? Hat doch, denke ich, einen ganz guten Gesprächsanlass geboten derzeit.
Finde ich irgendwie nicht so, aber lass mal so stehen.
War doch jetzt gerade voll, du Schweinebacke, hör doch auf. Naja, aber eigentlich kann man dann direkt die Brücke spannen, ne? Weil ihr habt ja auch eine wirklich coole Kickstarter-Kampagne abgeliefert und auch, ich finde, die Punkte, die du schon angesprochen hast, die habt ihr ja eigentlich auch mal beherzigt, ne? Ihr habt so liebevolle Updates gestaltet, ne? Man kann, also ich finde es fast vergleichbar mit so einem Chip Theory Update, wo wirklich eine Riesengeschichte erzählt wird, wo das Ganze so in die Kampagne eingebettet ist. Und ich meine, das ist auch nicht so Standard jetzt, ne, dass jeder da so ein geiles langes Update schreibt, ne? Manchmal kommen da irgendwie nur so ganz kurze Dinger, manchmal kommen die in so riesen Abständen.
Ja, und, du kannst halt ganz viel falsch machen mit Updates, finde ich halt, ne? Also man weiß ja selber, bei Kickstarter ist es ja immer so die ersten beiden Tage, die letzten beiden Tage sind ja so die stärksten Tage, da hast du einfach richtig viel, ne? Und alles, was dazwischen passiert, also ne, ab Tag 3 und bis zum vorletzten Tag quasi, das kannst du halt nur über gute Updates hinbekommen, ne? Und das heißt halt im Endeffekt, alles, was du machst, bringt dir halt neue Bäcker rein, ne? Und wenn du quasi nichts lieferst oder du kannst deine Ziele nicht freischalten irgendwie, du hast nicht täglich irgendwelche neuen Fortschritte oder irgendwelche Sachen, die passieren, da passiert ja nichts in deiner Kampagne. Und das, was du machen möchtest eigentlich auf Kickstarter, ist ja, du willst 30 Tage oder 20 Tage den Leuten eine geile Show liefern, so eigentlich. Das ist immer so der Grundgedanke halt, ne? Jeden Tag sollen Leute reinkommen, sollen neu gucken, was ist da los, was gibt's Neues, ne? Bis wir was freigeschaltet worden irgendwie oder so. Du musst ja dieses Pacing musst du einfach hinbekommen, so. Dass du jeden Tag die Leute dazu bringst, reinzukommen, in den Kommentaren aktiv zu werden, so, ne? Also Teil der Community irgendwie zu sein und so. Und das sind ja auch alles so die Dinge, die, sag ich mal, deine Kampagne auch nach oben heben. Also wenn du dafür nicht sorgst, dass das passiert, dann geht dann der Kampagne immer weiter runter, bis sie irgendwann in der Suchanzeige nicht mehr gefunden wird, quasi halt, weil du eben keine aktive Kampagne hast. Du brauchst da Traffic sozusagen ohne Ende, ne? Das ist ja auch der Grund, warum viele dann so betteln, dass sie auf Bottom Geek irgendwelche Bilder geliked bekommen für ihre Spiele, damit quasi das Spiel in der Hotlist irgendwie landet, weil du da 5000 Likes für brauchst auf irgendwelchen Bildern, solche Geschichten so, ne? Und es gibt ja 1000 Wege, wie du quasi, ne, dich nach oben katapultieren kannst. Und der beste Weg ist eigentlich der, wenn du deine Community mit einbeziehst irgendwie immer, ne? Und das haben wir halt, das versuchen wir quasi jedes Mal so ein bisschen. Und ja, ich finde, das merkt man schon halt, ne? Man merkt es auch immer an dem Feedback der Leute irgendwie halt, ob die Spaß haben oder nicht. Das beste Beispiel, was ich irgendwie immer ganz gerne sage, wir hatten ja so ein Rätsel, so eine Schnitzeljagd versteckt gehabt in unserer Kampagne. Es gab so 10 geheime Fragen, die man halt lösen konnte. Ich wette, ihr habt das nicht gemacht.
Ist auch nicht schlimm. Ich habe immer gemacht, so der Spritzi Berti, der war immer so krass da on fire und so. Der hat dann auch immer so da die Sachen als erster gelöst gehabt und ich habe das, ich habe nicht jede selber gelöst, aber ich habe immer quasi habe mir die immer reingezogen und dann auch immer gesehen, wie die Leute da voll
Feuer. Das Geilste war erstmal überhaupt, dass es gab sofort am Tag 1 eine Discord-Gruppe, wo dann quasi Leute sich ausgetauscht haben. Also es wurde direkt eine Gruppe aufgezogen, dann wurde jedes einzelne Bild wurde analysiert, ne? Hier sind Farben drauf, hat das was zu bedeuten, und die haben alles auseinandergenommen. Also die haben 10 Ebenen weitergedacht, als ich das getan habe, als ich die Rätsel entwickelt habe. So, ne? Das war schon, dann denkt man immer schon so, shit, die Leute erwarten jetzt auch ganz schön viel im Endeffekt. Aber was ich auch immer noch cool finde, ist, dass, ich meine, die Kampagne ist jetzt ungefähr über ein halbes Jahr her, sage ich jetzt mal. Und es war so eingestellt, dass jedes Mal, wenn eine Frage beantwortet wurde, kriege ich eine E-Mail, ne? Also ich wusste genau, ob jemand Frage 3 gelöst wurde, ob Frage 5 gelöst wurde und so weiter. Und ich bekomme heute noch E-Mails, dass jemand einfach über Nacht mal eben alle 10 Fragen gelöst hat, so, ne? Das heißt also, heute setzen sich ja noch Leute hin an die Kampagne und fangen an, noch diese Rätsel zu knacken irgendwie und suchen die natürlich auch, weil die sind ja in allen Updates versteckt, ne? Mittlerweile gibt es ja noch 30 Updates mehr, als letztes vor einem halben Jahr gegeben hat, so ungefähr, ne? Und die Leute sind einfach immer noch da dran irgendwie und haben immer noch Spaß damit irgendwie. Und das ist, glaube ich, das, was du auch irgendwie, wenn du das hinbekommst irgendwie, dass das langfristig den Leuten noch so im Kopf geblieben ist und so. Ich glaube, das ist schon echt, also da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, dass es dann so gut angekommen ist dann im Endeffekt, ne?
Guck mal, du als Experte, ne, würdest du, wenn du das nächste Spiel launchst, würdest du sagen, auch manchmal bei Gamefound oder bist du Kickstarter-treu? Und wenn ja, was wären deine Beweggründe, ne?
Also ich mache ja selber mittlerweile Kickstarter-Beratung und Betreuung, ne? Also ich betreue mittlerweile ja Verlage und berate die und helfe denen quasi eine optimale Crowdfunding-Kampagne aufzubauen. Und es ist einfach so, dass ich aktuell jedem raten würde, der neu ist, würde ich raten, geh zu Kickstarter und geh nicht zu Gamefound aktuell. Also Gamefound ist schon groß und die machen auch alles richtig, ne? Weil die haben alles, was Kickstarter mittlerweile sehr veraltet hat, macht Gamefound halt einfach neu. So, ne? Es gibt einen Countdown, wann die Kampagne losgeht. Wie geil ist das denn so, ne? Dass Kickstarter sowas nicht einbaut, verstehe ich gar nicht. Kickstarter musst du den Leuten über Social Media aufmerksam machen, wann die Kampagne live gehen wird, ne? Es gibt auf Kickstarter direkt gar keinen Weg dazu. Das ist furchtbar, ne? So, ne? Und das heißt, so Kleinigkeiten irgendwie, ne? Oder dass du da richtig die Videos irgendwie integrieren kannst und so weiter. Also Gamefront macht so viel tolle Sachen irgendwie, hat direkt einen Pledge-Manager mit drin und so weiter. Aber die gesamte Grundmasse von Menschen ist natürlich trotzdem immer noch auf Kickstarter unterwegs. Natürlich sind mittlerweile viele auf Gamefront angemeldet, auch aufgrund, auch weil viele große jetzt gewechselt haben. Chip Theory Games waren die letzten großen gewesen, die gewechselt haben, ne?
Ja, und es war ja auch teilweise halt schon so, dass du auf Kickstarter die Kampagne hattest und der Pledge Manager dann über Gamefront gelaufen ist, zum Beispiel, ne? Also genau. Habe ich auch nie verstanden, warum Kickstarter sich anbietet, weil damit haben sie ja im Prinzip eine Grundmasse an Leuten auch zu Gamefound getrieben, weil die natürlich gesagt haben, alles klar, wir bieten den Pledge Manager an, so, ne?
Und ja. Also bitter ist natürlich auch, wenn da so ein Update kommt bei Kickstarter, hey, unsere Kampagne auf Gamefound
ist gestartet. Ja, auf jeden Fall.
Auch so ein bisschen, wo du denkst, oh, das ist eigentlich auch gemein, ne?
Ich glaube auch wirklich, dass die Leute von Kickstarter sich wirklich jetzt an dem Zeitpunkt erreicht haben, wo sie sich Gedanken machen, das glaube ich wirklich, ne? Also gerade jetzt so mit Chip Theory Games weg, Awaken Realms war es jetzt doch aber auch, ne? Also,
obwohl, was man jetzt nicht vergessen darf, was man jetzt nicht vergessen darf, ist, wir denken natürlich jetzt in dieser Brettspiel-Bubble. Kickstarter ist aber mehr als Brettspiel. So, ne? Überleg mal, da sind Millionen Kampagnen für neuen Korkenzieher und so ein Gedönse, ne? Also, also man darf jetzt nicht vergessen, wir sind natürlich speziell auf Brett und Gamefound ist ja natürlich, hat den Fokus darauf, weil es Awaken Realms, das heißt, das ist natürlich speziell in diese Szene rein. Und da muss man natürlich sagen, da ist, also ich glaube schon, dass Brettspiele für Kickstarter mit am stärksten ist. Aber nicht alleine. Also die haben ganz viele Sachen, die sie halt bespielen, ne?
Ja.
Muss man natürlich sagen, ne?
Ja, aber ich meine trotzdem, sie werden es trotzdem merken, so, ne? Wenn jedes Jahr drei Kampagnen jetzt verschwinden, sag ich mal, die jede eine Million gebracht hat irgendwie oder so, die Kickstarter kriegt 8%, okay, sagen wir mal, ohne Kreditkarte 5% kriegt Kickstarter davon. Mhm. Das ist schon viel Geld, ne? Also dafür, dass sie nur die Plattform bieten müssen. Aber ich habe mir auch mal sagen lassen, dass die Mitarbeiter von Kickstarter irgendwie, dass es da hieß, dass die, wenn sie die Seite umbauen müssten, also für neue Features und so weiter, müssten die das ganze Grundkonzept von dem Ding nochmal komplett neu bauen. Der ganze Code ist wohl so alt und so verwurschtelt mittlerweile, dass das wohl irgendwie nicht mehr passieren wird irgendwie. Wobei sie ja das Geld dafür wahrscheinlich hätten irgendwie. Also
obwohl man da ja auch wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, hätten sie das Geld und auf der anderen Seite könnte man ja auch den Weg gehen und sagen, wir bauen im Hintergrund einfach eine neue Seite und wenn die gebaut ist, dann geht die einfach down, aber alle Accounts werden einfach, also das kann man ja machen, dass die Accounts übergenommen werden und die alte Seite geht einfach irgendwann offline und die neue ist einfach am Start. Das kannst du ja machen.
Theoretisch auf jeden Fall. Das Krasse ist gefühlt für mich, ich habe so, wenn ich dieses K sehe, das ist für mich solide, das wirkt für mich wirklich wie, also so eine Institution, wo ich sage, das ist so seriös für mich. Da weiß ich, dass alles hinterlegt, wenn ich da was anklicke und so, das klappt alles. Bei Gamefound, es war für mich jetzt mit der ersten Kampagne, was gefühlt, und da bin ich wirklich voll der Noob, war für mich, ach, klappt das alles und läuft das und ist das richtig so, also man ist schon so ein Gewohnheitstier und irgendwie so auch dieses Veraltete, selbst bei Kickstarter vielleicht gefühlt, wie du sagst, dieses Gewohnte, das mag ich trotzdem. Das würde mich nicht abschrecken, da was zu backen, aber ich gucke auch viel öfter trotzdem noch nach wie vor bei Kickstarter als bei Gamefound. Ne? Bei Gamefound gucke ich ab und zu mal rein, Kickstarter ist immer noch so quasi so, absolut, morgens auf Toilette mal eben bei Kickstarter rein. Das heißt, das, was Kickstarter damit erreicht hat, dass man da also die Plattform besucht, das hat Gamefound bei mir noch nicht ausgelöst, wobei ich natürlich da auch jetzt mittlerweile in regelmäßigeren Abständen dann auch schaue. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt.
Mal kurze Frage, sind wir alle bei Too Many Bones eigentlich drin eigentlich? Also ich musste komplett rein irgendwie. Also ich habe mir sogar noch das deutsche Upgrade gekriegt, irgendwie wollte ich mir noch, habe ich noch reingepackt und so. Also,
ja, aber das ist ja nur fürs Grundspiel.
Ja, es geht ja wirklich nur um die Storytextkarten eigentlich, dass man die da einfach dann mal auf Deutsch irgendwie hat. Das ist, ich hätte sie mir wahrscheinlich sparen können im Endeffekt, aber es ist schon wieder cooles Stuff dabei.
Ne? Wolltest du einfach die Arbeit von Timo mal würdigen, ja?
Ja, natürlich.
Ich wollte gar nicht so viel unterstützen und jetzt habe ich mich noch, also ich habe das neue, ne, Unbreakable.
Ja.
Dann habe ich alle Charaktere natürlich genommen, weil ich alle Gearlocks haben möchte. Und weil ich jetzt tatsächlich da noch ein bisschen rückschrittig war, muss ich tatsächlich sagen, habe ich mir jetzt Undertow quasi geholt, weil ich unbedingt die beiden Gearlocks haben wollte.
Und liebe die
da habe ich gesagt, Gearlocks. Das komplettiere ich jetzt.
Die sind so gut, die beiden.
Ja, und deswegen, ich habe die noch nicht gehabt und jetzt habe ich dann doch irgendwie so mein Mut zusammengenommen und das gebackt. Und ich warte ja noch, das müsste eigentlich jetzt im Dezember kommen, das war ja ursprünglich eigentlich der 1. April quasi Promo-Scherz, dieses Automa of Scalen. Das konntest du jetzt in der Kampagne auch unterstützen, dieses Pop-Up-Buch mit auch so einem Baddie und so drin. Das müsste jetzt im Dezember, Januar müsste das jetzt auch eintrudeln. Da habe ich richtig Bock drauf. Das haben sie ja auch nochmal so ein bisschen gepusht.
Klingt aber nach, Kampagne. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel unterstützen und plötzlich sind von der Kreditrate $450 weg gewesen.
Nee, ich habe 250 Euro ausgegeben, habe aber auch wieder was verkauft vorher und ich habe wirklich eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auf gar keinen Fall irgendwann ausziehen wird und da bin ich auch nicht irgendwie schade drum, da zu sagen, da, und weil es jetzt auch gefühlt abgeschlossen ist, alles, was letzten Endes noch das Gameplay so verändert, so Gearlocks, weil ich habe alle Gearlocks bisher auch gespielt. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ja, ich habe S3 gespielt. Ich habe zwar nicht alle Baddies, deswegen brauche ich da nicht so dringend viel dran, aber ich will halt alle Gearlocks haben, dass ich da irgendwie mal durchwechseln kann. Und deswegen habe ich Undertow genommen noch.
Ich hoffe, du hast auch die Map genommen und ich hoffe, du hast auch das Trove Chest Update genommen. Das muss man auch mitnehmen, ne?
Was ist denn nochmal das Trove Chest?
Also wenn du die Trove Chest hast du die Box?
Nee, die habe ich gar nicht.
Dann ist es egal, aber normalerweise musst du dann
ja, weil es nämlich ein paar mehr Gearlocks nochmal gibt, als in der Trove Chest vorgesehen waren, damit du die alle noch reinkriegst. Genau,
stimmt. Ach, stimmt. Also ich habe nicht diese große Map genommen, aber ich habe natürlich diese kleine Map habe ich genommen.
Die kleine reicht natürlich auch, genau.
Die fand ich genau, die habe ich, auch, ja, natürlich, ohne geht nicht. Ohne
Adventure Map geht nichts, ne?
Nee. Ohne Adventure Map unspielbar.
Ja. Aber die sind halt auch marketingtechnisch sind die auch richtig geil, muss man einfach sagen, irgendwie, ne? Ja. Die sind wirklich sehr nah, die haben einen tollen Service. Auch, ich hatte irgendwie mal, am Anfang hatte ich Karten, da war ein Fehldruck, da war so ein ganz kleiner weißer Rand an so Trove Loot. Dann haben die gesagt, schick ein Foto. Ich habe per E-Mail ein Foto geschickt und dann haben die mir per Post dann innerhalb der nächsten Woche haben die mir nach Deutschland dann quasi die Karten 1:1 ersetzt, dann so ohne nochmal groß was zu sagen. Also das heißt, die haben auch weltweit einen krassen, guten Service. Stabile Lieferkosten, also das auch krass. Sie haben ein gutes Netzwerk aufgebaut, ne? Also absolut kundenfreundlich. Absolut geil. Und einfach geil gemacht. Die haben dieses Monopol. Du kriegst halt, die verkaufen ihre Dinger nicht woanders, sondern über ihren Shop und nicht bei Fantasy Welt oder sonst irgendwo. Aber du kriegst es immer wieder von denen. Die machen es transparent. Und das ist natürlich auch, da sind die natürlich auch top, ne?
Hast du im Video Update das Lager von denen gesehen? Die haben jetzt ein neues Lager irgendwie, ein riesengroß, also es ist unfassbar. Die haben einfach eine riesige Lagerhalle jetzt mit, wo sie jetzt quasi ihr neues Headquarter jetzt so drin haben.
Nee, noch gar nicht gesehen.
Das ist echt der Wahnsinn. Also du denkst wirklich, das ist Microsoft unter den Brettspielverlagen so. Also es ist echt, scheint sich zu lohnen.
Ich fand schon geil vom Josh damals, wo der in seinem Büro saß, dann hat er so als Schreibtisch so einen alten Flugzeug, Flügel da so und dann dieser geile Ledersessel da, also die haben ja auch, ich meine, das Spiel zeugt davon, die haben einfach Geschmack, ne, also Ästhetik und sowas, sieht einfach mega geil aus, die haben einfach Stil.
Aber Undertow wirst du nicht bereuen, also Undertow ist schon echt richtig gut, also.
Ja, das braucht man, unspielbar.
Unplayable. Ja, aber das ist auch ein guter Abschluss. Dann haben wir doch jetzt die 90 Minuten wieder am Stissel. Ging ja jetzt doch wieder flott rum und ich hoffe, Daniel, ab jetzt vertraust du mir, wenn ich sage, ich habe eine Überraschung für dich, dass es keine schlechte Überraschung ist.
Das hat nichts mit Misstrauen zu tun, aber guck mal, der Stefan hat auch gerade so schön gesagt, so eine gute Kickstarter-Kampagne will vorbereitet sein.
Richtig.
Ja, und habe ich doch gut vorbereitet.
Ja, du. Aber ich bin ja dann nur...
Ja, du bist der Bäcker. Du bist der Bäcker, der
dann von
Kickstarter eine E-Mail kriegt, hey, die Kampagne ist jetzt live.
So. Ein gutes Update hier, ne?
Ja, war ein gutes Update.
Mhm. Ein starkes Update hier.
Ja, siehst du mal.
Wie lange bleibst du denn da hier, Stefano?
Ich werde bald starten wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob noch eine kleine Runde Redlands gleich noch
zocken. Ja, habe ich gehofft.
Eine Runde machen wir auf jeden Fall noch.
Genau.
Das geht auch nicht so lange. Ja. Und dann werde ich auch die Stunde 10 oder was das dauert, zurückjodeln.
Ja. Ach krass, dann fährst du gar nicht so lange.
Nee, ja, Hannover, Magdeburg ist quasi ums Eck.
Ja. Oh, das ist geil, ey.
Dann ich bin auch Gin getrunken, aber mein Getränk der Folge war Wasser, Luft. Luft und
Liebe.
Genau.
Wird auf jeden Fall Zeit für so ein Real-Play dann jetzt mal. Also, wenn du das nächste Mal da in Magdeburg bist, ne, damit mir das nochmal ein größerer Anreiz für mich ist, dann muss ich den Potti auch mal besuchen.
Ja, hoffe ich doch. Hoffe ich doch. Im Januar kommen meine Jungs aus Meerbusch. Die kommen dann zwei Nächte.
Ich habe das Gefühl, der Potti hat da viel mehr Spielbesuch in Magdeburg als in Bochum selber.
Gefühlt, ja.
Bist du besser vernetzt?
Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen, ja. Gut, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich war ja hier.
War ja quasi schon da, genau. Daniel, schön, dass du die Mütze heute mal andersrum aufhattest. Sah gut aus.
Trage ich da so schon mal, ich kenne mal so.
Eher seltener, sonst ist ja so, so kenne ich
dich. Schönes Logo auch, sehr gut.
Ja.
Ja, ich musste vorhin schon schmunzeln die ganze Zeit.
So.
Jetzt hast du
was. In diesem Sinne.
Okay.
Bevor wir jetzt hier anfangen, uns die Mützen 75 mal umzudrehen.
Over the top.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf euch. Küsschen aufs Nüsschen, Spalt für die Eiche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüssikowski.